Nur Rang 8 für den BVB nach 14 Spieltagen. Ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt viele, viele, viele Themen, die man bei Borussia Dortmund besprechen kann. Und all die, oder zumindest die meisten davon, werden wir jetzt abhandeln. Hier im Rasenfunk mit Kieran Franke. Er ist Fußball-Content-Creator. Also wenn ihr auf irgendeinem sozialen Netzwerk seid, dann seid ihr ihm wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich liebe, wie Thomas Doll in diesem Zitat am Schluss nochmal sagt, ja. So, weil er da leicht unsicher dann doch wieder ist.
Ja, er ist sich auch nicht so richtig sicher. Er ist so, naja.
Naja, so ist er halt. Kieran, wie schön, dass du mal im Rasenfunk bist. Herzlich willkommen.
Ja, super. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Als du mir geschrieben hast, war ich sehr, sehr glücklich. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch aktuell einen guten Spot erwischt, wo wir viele Themen noch zu reden haben. Er brennt ja gerade überall.
Ja, ehrlicherweise, der BVB, der hat sich schon seit Wochen drum beworben, mal Fokus hier im Rasenfunk zu sein. Aber es wurden dann immer mehr Themen. Und dann war es Sportliches, Nicht-Sportliches. Und es veränderte sich soweit und jetzt dachte ich mir, naja gut, ich will noch was machen vor der Winterpause, weil danach ist es dann auch wieder so ein bisschen schwierig, auch so direkte Ableitungen aus den Spielen zu ziehen zum Beispiel, weil man, dann sind sie erst wieder, müssen sie erst wieder in Gang kommen. Deswegen muss es jetzt sein. Wie würdest du denn die Gesamtlage gerade beim BVB beschreiben? Also ich habe ja gerade schon den Tabellenplatz genannt, dazu gehört aber natürlich auch der Fakt, dass es nur 2 Punkte bis Platz 5 sind, also Rang 8 klingt gerade auch härter, als es ist, aber auch schon 5 auf die Champions League-Ränge. Also wie kritisch siehst du die Lage gerade beim BVB?
Ich finde es super schwer einzuordnen. Es ist diese Saison einfach so ein krasses Hin und Her. Es ist wirklich, ich habe gefühlt von Mittwoch zu Samstag jedes Mal eine komplett andere Stimmung. Es ist mal wieder ein Spiel, was richtig Bock macht, dann sieht man, dass Sachen funktionieren. Dann hast du wieder ein Spiel, wo du dich fragst, hä? So, wir nehmen das jetzt hier auf. Vor 2 Tagen gab es dieses Spiel gegen Hoffenheim, wo man sich auch dachte, hä? So, und dann stehst du da wieder nach einer wirklich guten Leistung gegen Barcelona, wo man sich nicht richtig belohnt hat. Und dann hat man dieses Hoffenheim-Spiel und danach fragt man sich wieder, war es das wieder mit allem? Und dann kommt jetzt am nächsten Wochenende das Wolfsburg-Spiel. Also ich kann es wirklich schwierig einordnen. Ich bin brutal unzufrieden sogar. Es ist wirklich, es ist ziemlich unangenehm. 8. Tabellenplatz klingt hart, aber ich finde, das sollten wir auch wirklich so nennen, weil sonst machen wir wahrscheinlich genau das, was bei Dortmund häufig passiert, dass wir alles ein bisschen schöner reden. Ich finde es super schwer zu greifen. Es ist auf jeden Fall krasse Unzufriedenheit und ich glaube, die trifft gerade fast die ganze Fanbase.
Mhm. Auf der anderen Seite, und also ich verstehe, dass du sagst, es ist so schwer zu kalkulieren und irgendwie ist in dem Hin und Her ja doch aber eine gewisse Stringenz. Also ich glaube, Lena Kassel war das, die vor dem Spiel gegen Augsburg und dem Spiel gegen Real quasi direkt vorhergesagt hat, was passiert. Und ich glaube, jeder BVB-Fan hätte das genauso gesagt, nämlich gegen Real verlieren sie nach großem Kampf. Gegen Augsburg war das dann, glaube ich, danach spielen sie ganz fürchterlich und verlieren. Mhm. Und dann kommt der VfL Wolfsburg und sie kommen irgendwie weiter. Und dann war es halt insofern falsch, weil es waren alles 3 Niederlagen, aber die Art und Weise hat eigentlich gestimmt. Also unterscheidet sich das, was wir jetzt gerade beim BVB sehen, in dieser Wankelmütigkeit denn von den letzten Jahren, deiner Meinung nach?
Nein, also ich habe genau den gleichen Take gemacht, da habe ich auch so einen kleinen Schnipsel aus meinem YouTube-Video rausgeschnitten. Nach der Niederlage gegen Union Berlin, da habe ich auch quasi das den ewigen BVB-Loop genannt. Und der dreht sich ja immer gleich. Und wenn wir da jetzt fast vorgreifen würden, dann wird die Rückrunde ziemlich gut. Weil das ist auf jeden Fall die Storyline der letzten Jahre. Das war ja ziemlich oft, auch in der Saison, wo man dann die Meisterschaft noch verspielt hat gegen Mainz, war es ja auch so, dass die Hinrunde richtig schlecht war. Dann Allaire nach der Krebserkrankung wiederkam und auf einmal Malen und Adeyemi aussahen wie 2 Weltklasse-Fußballer und auf einmal alles funktioniert hat. Und das war ja auch letzte Saison nicht anders. Da hat man sich ja hinten raus noch gerettet, diesen wahnsinnigen Champions-League-Run gehabt. Und für mich sieht jetzt auch vieles so danach aus, einfach vom Gefühl, dass die Rückrunde wahrscheinlich besser wird. Aber ich kriege das jetzt auch bis auf, dass es die letzten Jahre halt auch so war, das auch gar nicht so richtig für mich begründet.
Aber woran kann denn das dann liegen? Weil es muss ja dann trainerunabhängig sein und ein Stück weit auch Spieler unabhängig.
Ja, es ist beim BVB eh jetzt seit Jahren einfach auch total schwer zu greifen, weil wir haben fast immer den gleichen Ablauf. Wir haben irgendwie im Sommer Transfers, die uns allen richtig gefallen, die auch ExpertInnen gut finden. Dann sehen wir den Kader, der sieht erstmal gut aus. Dann gehen wir in die Saison rein und merken gleich, oh krass, hier fehlt doch was. So, und als ob wir aus dem letzten Sommer überhaupt nicht gelernt hätten. So, und so dreht sich halt irgendwie alles ständig im Kreis. Und ich find's auch fast unerklärlich, dass du nach dem Winter immer wieder diese Phasen hast. Also man könnte fast sagen, einfach too big to fail, weil natürlich ist die Kaderqualität immens gut. Obwohl ich diese Saison jetzt nach den letzten Wochen vielleicht fast das erste Mal das Gefühl habe, dass die Kaderqualität vielleicht nicht reicht und die Gegner vielleicht auch noch stärker sind, als dass man in dieser Rückrunde das noch irgendwie drehen kann. Weil man hat es ja ehrlicherweise letztes Jahr auch sich selber gerettet, aber auch ein bisschen ermogelt durch diesen neuen Champions-League-Modus, dass man da als Fünfter überhaupt noch für diese Saison in die Champions League qualifiziert ist.
Ja, fairer Punkt. Aber was gefällt dir denn dann am aktuellen Kader nicht?
Also ich finde, eine Sache, die natürlich klar geworden ist in dieser Saison, ist die Breite. So, das hat, glaube ich, relativ schnell jeder erkannt. Logisch, 10 Verletzungen sind sehr, sehr viele. Aber es gab auch Dinge, da hat man sich vorher schon gefragt. Wir gehen nur mit Benzebaini auf der Linksverteidigerposition rein. Einen Kaba halte ich wahrscheinlich für ein größeres Talent als Tom Rothe. Er ist aber noch weiter weg davon, eine tatsächliche A-Option in der Bundesliga zu sein. Das hat er auch gegen Augsburg gezeigt, dass er da vielleicht einfach auch noch nicht die Reife für hat. Was logisch ist bei so einem jungen Spieler, ist dann halt aber irgendwie die Frage, ob man das nicht hätte wissen können. Und dann gehst du mit 3 Innenverteidigern rein, wo bei Süle das auch quasi eigentlich sein letzter Shot ist bei Borussia Dortmund, der natürlich super fit im Sommer wiederkam und für große Euphorie gesorgt hat, jetzt auch wieder länger raus ist. Denn Waldemar Anton fängt auf einmal an, verletzt zu sein. Das hatte er vorher eigentlich auch überhaupt nicht. Ich glaube, der hat letzte Saison bei Stuttgart nur ein Spiel verpasst und das war wegen einer Gelbsperre. So, das ist auch auf einmal eine ganz neue Sache. Und was mir auch am Kader nicht gefällt, ist die Polyvalenz der Spieler, mit der BVB ganz offensichtlich zu planen scheint. Also okay, Pascal Groß hat bei Brighton mal Linksverteidiger, mal Rechtsverteidiger gespielt. Plötzlich taucht er in dieser Saison auf rechts auf. Dann hat man den Emre Can, der alleinige 6 spielen kann, in Anführungszeichen, nach den letzten beiden Saisons, der dann auf einmal auch für die Innenverteidigung eingeplant ist. Dann spielt einen Maxi Bayer, ist natürlich auch so eingeplant, dass du den irgendwie auf Einflügelposition und in der Spitze benutzen kannst. Und so wird ja der ganze Kader gebaut. Riasson auch, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. So, vielleicht brauchen sie auch deshalb keinen Linksverteidiger, weil wir haben ja noch Riasson auf rechts. Aber was ist dann auf rechts, wenn Kuto verletzt ist? Und das sind ja natürlich alles so die Sachen. Also, die Qualität leidet natürlich total in der Breite. Die Spitze ist gut. So, da sind super Spieler dabei, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie eher die Kaderplanung in der Breite, würde ich jetzt mal als Fazit, um es lang ausgeführt zu haben.
Aber habe ich mir das richtig gemerkt, dass es ein Wunsch von Nuri Sahin war, mit einem kleinen Kader in die Saison zu gehen?
Jein, also Nuri Sahin sprach davon, dass er es eigentlich ganz gut findet, aber ich finde jetzt, Wunsch kommt mir, glaube ich, ein bisschen zu viel vor, weil ich glaube, dass Nuri Sahin auch schon gerne noch 1-2 Spieler gehabt hätte, mit denen er mehr planen könnte. Und das wurde auch nach den letzten, nach dem letzten Bundesligaspiel war es, glaube ich, wo er noch mal ein bisschen drüber gesprochen. Nee, das war gegen Barcelona jetzt, das war unter der Woche erst, wo er so ein bisschen durchscheinen lassen hat in dem Interview. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut. Aber wo auch ein bisschen die Rede davon war, so dass er das jetzt hier auch nicht zu entscheiden habe, wie klein der Kader ist und dass er auch schlimm findet, wie viele verletzt sind, dass er einfach hofft, dass bei Schlotterbeck alles fit ist und so. Also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich seine Entscheidung war oder ob er das
schön
einfach...
Sebastian Kehl unter den Bus geworfen, okay, alles klar. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wie blickst du denn dann auf die Verletzten-Misere, die man hat? Weil dadurch, dass es schon so oft vorgekommen ist... Aber der BVB ja auch Dinge getan hat. Also man hat ja gerade in der medizinischen Infrastruktur und auch im Personal, aber vor 2 Jahren, glaube ich, ja, auch Leute ersetzt und versucht, sich weiterzuentwickeln. Also ist das jetzt einfach nur Pech?
Es gab auch so krude Diskussionen um den Platz noch, ob das irgendwie an dem Rasen liege. Das kommt mir irgendwie auch ein bisschen komisch vor. Ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht so richtig erklären, weil es wurden gefühlt Stellschrauben verändert und es bleibt trotzdem das Gleiche. Also ich meine, es sind dann aber auch teilweise auch noch so Verletzungen drin oder Ausfälle, die dann auch ein bisschen merkwürdig sind. Julian Riasson ist ja wohl in den Katakomben vom Barcelona-Spiel zusammengebrochen, wurde dann noch mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht. Das sind ja auch auf einmal noch ganz ganz neue Dimensionen irgendwie. Und dass dir dann natürlich in dieser Meistersaison dein Königstransfer mit Sebastian Haller mit dem Hodenkrebs ausfällt, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache. So, das kannst du dir natürlich, da kann ja auch niemand was für. So, und das ist dann auch logisch. Und dass dann bei ihm das auch noch so Nachwehen hat, das ist natürlich auch jetzt ganz, ganz schlimm und sehr, sehr schade, aber natürlich auch wirtschaftlich super schwierig gewesen, weil wenn Sebastian Haller auch nicht mehr reinkam. Aber anderes Thema. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Es ist echt so krass viel diese Saison. Und natürlich kann man das nicht abfangen, aber ich glaube, dass dann halt trotzdem auch dann nochmal die Breite des Kaders auch nochmal ein Problem wurde, hinten noch dazu. Hm.
Ja, und der BVB, es ist so schade, weil man wiederholt sich letztlich in den Dingen, die man
über den BVB
sagt.
Ja, total. Ich fühle mich auch hier so.
Aber eigentlich ist ja der Mix des Kaders ist ja immer interessant beim BVB, weil es gibt immer auf den Plätzen, also auf den Positionen 15, 16, 17, da fängt es an, dass da irgendwelche 17, 18-Jährigen sitzen, wo mir dann BVB-Experten wie du sagen, der ist cool, auf den mal achten, der könnte den nächsten Sprung machen und wo man das dann auch tatsächlich manchmal sieht. Und dann hast du eben ein Wäldchen letzte Saison oder ein Düren will, der man jetzt auch häufiger sieht. Aber du siehst halt diesen Spielern auch an, die sind gemacht für mal 20 Minuten, wenn man schon 2-0 führt. Die sind aber nicht unbedingt perfekt dafür, um in Augsburg die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Ja, und teilweise auch scheinbar so weit weg, dass sie gar keine Option sind. Also den Filippo Mani, der auch ein riesen, riesen Talent ist, hat es ja nicht mal geschafft, Spielminuten zu sammeln. Und jetzt ist er auch verletzt. Also auch nochmal, um da auch die Storyline nochmal abzurunden, natürlich auch noch verletzt. Aber bei ihm ist es ja auch so, und Nuri Sahin hat ja auch davon gesprochen, dass er mit dem Ball einfach noch nicht so weit sei. Aber das sind dann halt so Dinge, da frage ich mich, aber weil ein Filippo Mane muss vor der Saison in die Kaderplanung mit eingeplant sein, weil sonst ist die wirklich absurd. Weil, dass man mit drei Innenverteidigern reingeht und die ersten Spiele mit einer Dreierkette spielt, ist, also da war ich auch schon so, okay, ab da war mir klar, okay, Filippo Mane muss eingeplant sein, weil sonst ergibt das ja alles überhaupt gar keinen Sinn. So. Und findet man erst später heraus, dass er doch nicht so weit ist, dann ist es irgendwie auch schwache Arbeit. So. Es sind halt irgendwie immer noch so viele Fragen. Und dann gibt's natürlich einen Cole Campbell, der super spannend ist. Dann gibt's einen Kjell Wäitjen, der gegen Augsburg letzte Saison schon gezeigt hat, dass er es auf jeden Fall an sich drin hat. Dann aber auch jetzt ein bisschen mit Verletzungen Probleme gehabt. Dann einen Düranville, dessen Körper ja durch diesen krassen Wachstumsschub scheinbar teilweise total, weiß nicht, labil war fast. So, da war ja wirklich, er geht in Zweikämpfe und du musst nur mal mit Dortmund-Fans reden. Die haben wirklich Angst, dass da was passiert und ich spüre das auch bei mir. Und Düranville ist wahrscheinlich einer der besten 1-gegen-1-Spieler der Bundesliga, ohne dass er dafür eine große Sample-Size braucht. Das sieht man einfach in jedem seiner Ansätze, den er irgendwo zeigt. Der spielt da die ersten 2 Minuten gegen Barcelona in der Startelf und hat da Baldé, glaube ich, schon 3-mal komplett auf links gedreht. So, das ist dann halt auch Wahnsinn.
Das heißt, man hat eigentlich eine gewisse Tiefe im Kader, aber halt nicht für das, was man gerade braucht. Also was du ja gerade brauchst, sind Säulen. Oder ist es so, dass generell das Gerüst nicht stabil genug ist beim BVB und vielleicht auch gar nicht nur personell, also von der Tiefe her, sondern auch von der Art und Weise, wie man spielt? Kann das auch ein Teil der Erklärung sein?
Ja, also das Gerüst ist natürlich auch diese Saison nochmal besonders spannend, weil ich finde auch die Verluste rein personell oder rein persönlich, charakterlich von Marco Reus und Mats Hummels kannst du gar nicht auffangen. Und ich glaube, dass vielleicht das auch tatsächlich bei der Trainerauswahl vielleicht sogar ein entscheidender Faktor auch mit für Nuri Sahin und Lukas Piszczek als Co-Trainer war, um da auch erstmal Identifikation für die Fans reinzukriegen, also rein emotional. So, da haben viele, wie ich es auch bin, Marco Reus und Mats Hummels sind die prägendsten Figuren meiner Dortmund-Fankarriere. Seitdem ich mich erinnern kann, sind das mit so die wichtigsten Spieler dort. Und dann musstest du natürlich das irgendwie auffangen und dann ist das Gerüst auch nicht konstant genug in dieser Saison. Denn Gregor Kobel fängt auf einmal an, nicht mehr auszusehen wie einer der besten Shotstopper der Welt. Und das war letzte Saison vielleicht sogar der Beste. Dann hat ein Gregor Kobel auf einmal eine Rolle, die auch anders ist. So, der ist auf einmal im Spielaufbau viel mehr eingebunden, als unter Terzic jemals war und exposed ihn auch ein bisschen als nicht so guten Fußballer. So, das Gregor Kobel ist mit dem Fuß einfach Durchschnitt maximal. Dann ein Julian Brandt ist auch seit Jahren die Inkonstanz in Person. Letzte Saison hatte das halbwegs im Griff gehabt, aber diese Saison war es auch wieder ein Auf und Ab. ein Emre Can soll der Kapitän der Mannschaft sein und das kann er vielleicht auch charakterlich einfangen, aber sportlich hat es ihn diese Saison komplett aus der Mannschaft rausrotiert und durch seine eben schon angesprochene Polyvalenz glücklich ist er jetzt wieder in der Startelf. Und Nico Schlotterbeck greift gerade dazu ran, der prädestinierteste Kapitän zu sein. So, der auch jetzt seine Konstanz in den Griff gekriegt hat. Der ist, glaube ich, der einzige aus diesem ganz wichtigen Gerüst, der funktioniert. Und die anderen sind halt dazugekommen und die brauchen vielleicht auch noch. Ein Pascal Groß kann wichtig werden, ein Waldemar Anton kann wichtig werden. Ist es auch eigentlich schon relativ schnell geworden. Da war jetzt nur einfach zu oft wieder raus. Und ein Girassi selbstverständlich auch. Aber von Neuzugängen gleich zu erwarten, dass sie die wichtigsten fundamentalen Gerüste sind, ist vielleicht ein bisschen too much.
Ja, andererseits schon. Andererseits steckt das natürlich gerade in Anton und Girassi schon drin. Also wenn man sich anguckt, welche Rolle die eben beim VfB gespielt haben und auch bei den Stationen davor. Also die können das schon sehr schnell. Und letztlich bringt es einen ja immer zurück zur Frage, wie bewertet man jetzt die Arbeit von Nuri Sahin bis hierhin und wie bewertet man diesen Saisonverlauf, der eben von Beginn an ja wankelmütig war, so wie man es ehrlicherweise vom BVB kennt. Also du hast dieses 0:0 bei Werder mit drin gehabt, dann haben wir eben diese Niederlage in Augsburg, die man sich da halt gerne mal abholt. Es gab aber immer wieder auch die Ausschläge in die andere Richtung. Also gegen Leipzig hat man gewonnen, überhaupt die Heimserie, gegen Bayern zu Hause das 1:1 geholt, bei dem man sehr gut gespielt hat. Gegen Barca jetzt eigentlich jüngst auch sehr gut gespielt. Also sprich, was ist denn unter dem Strich dann die Bilanz jetzt von Nuri Sahin und was ist vor allem sein Anteil an den Ergebnissen deiner Meinung nach?
Ja, also ich finde erstmal in jedem Spiel sieht man, was Nuri Sahins Plan ist. Und ich finde auch grundsätzlich, dass die Idee von seinem Fußball ein Fußball ist, der mir gefallen würde und der auch funktionieren kann. Nur um das nochmal zu sagen, weil ich sehe noch nicht, dass eine Nuri Sahin-Entlassung für irgendwas eine Lösung ist, weil das natürlich bei ausbleibenden Ergebnissen immer natürlich gefordert wird. Und das verstehe ich auch, weil gerade solche Spiele wie gegen Hoffenheim kosten am Ende Trainerjobs, dass du es nicht schaffst, diese Spiele zu gewinnen. Es gibt halt so auch so viele so in den Metriken so verschiedene Sachen, aus denen ich auch noch nicht so richtig schlau geworden bin fast, weil du hast, wenn du dir alle Metriken anguckst, die wichtig sind für Scoring, hast du keinen Dortmund-Spieler in den Top 5 dort, also Expected Goals, Assists, Tore, von den Kram rede ich, da ist niemand von Dortmund drin, dann bist du nur Platz 7 von Big Chances Created, so in der ganzen Bundesliga. Da bist du irgendwie mit 37, bist du da auf dem 7. Platz, obwohl du so viel Ballbesitz hast. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass es quasi gerade eher darum geht, so den Ball zu halten und die Antwort noch nicht gefunden ist. Und dann ist halt da die Frage, fehlt vielleicht dieser, nennen wir es jetzt mal X-Faktor vorne, dürfte eigentlich nicht sein. Ciro Girassi ist wahrscheinlich eine der besten 9 der Welt. So, das dürfte an sich so nicht das Problem sein, aber auch wieder sehr viel auf seinen Schultern, wo wir bei Kaderplanung sind. Wenn ein Girassi nicht so gutes Spiel hat, wie es die letzten beiden Spiele waren, das Barcelona-Spiel war kein sonderlich gutes Girassi-Spiel. Ja, er macht 2 Tore, so, aber das war jetzt nicht den Girassi, den man kennt. Und gegen Hoffenheim war er eigentlich gar kein Faktor. Mhm. Da ist er mir auch eher aufgefallen durch. Ich weiß nicht, er wirkte so motzig ein bisschen. Er war viel mit sich selbst beschäftigt, viel mit dem Schiri beschäftigt, hat 2 Kämpfe zu leicht geführt. Auch dieser angebliche Elfmeter war, finde ich, so recht typisch dafür, wie er sich in den letzten Spielen verhalten hat. Hm.
Aber was an Sahins Plan gefällt dir denn dann, wenn du sagst, man erkennt immer einen Plan und du ja erstmal auch ein positives Fazit ziehst?
Gerade im Vergleich zu Terzic habe ich das Gefühl, man kommt eher seiner eigenen DNA nach, ein tatsächliches, das Spiel machen zu wollen. Unter Terzic war es ja auch viel, man hat halt am Ende oft doch irgendwie das Spiel gemacht, weil man halt die individuell stärkere Mannschaft war. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man das machen wollte und man auch oft eher die stärkere Mannschaft war, wenn man in der Underdog-Rolle war.
Mhm. Und ja gut, man musste als unter Terzic auch deshalb oft das Spiel machen, weil die Gegner sehr früh geschneit haben, gibt Dortmund einen Ball, dann haben sie ein Problem.
Genau, und dass man aus dieser Situation rauskommen will, finde ich gut und ich glaube auch, dass diese Idee, die Sahin verfolgt, die richtige ist für den BVB und auch das, was wir alle wollen, um es jetzt hier mal irgendwie so stammtischmäßig richtig einzuordnen. Einfach, wir wollen schön und attraktiven Fußball sehen, bei dem viele Tore fallen. Das ist an sich das, was wir sehen wollen. Und ich glaube auch, das ist das, worauf Sahins Fußball abzielen will. Aber er schafft es nicht. So. Und gerade mit dem Ball sieht es sehr, sehr gut aus. So, das sieht gut aus, bis es dann halt dazu geht, dass man irgendwie auch Tore schießt. Und dann hast du halt auch gegen den Ball, war, finde ich, auch gerade gegen Hoffenheim zum Beispiel, um jetzt hier mit dem aktuellen Beispiel zu bleiben, ein großes Problem. Wenn ein Sabitzer auf einmal rausrotiert, dann ist Pascal Groß in dem 4-4-2 der zweite Anläufer neben Guirassy. Da sehe ich Pascal Groß überhaupt nicht. So, dann hast du einen Gio Reyna, der total schlecht ist gegen den Ball, so gut er auch mit dem Ball ist, weil er einfach technisch brillant ist, ist er wirklich genauso schlecht gegen den Ball. Und ein Felix Metscher hat sich jetzt teilweise gut reingefunden auf die 6, ist da aber auch defensiv einfach meistens überfordert.
Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli. Ja. Das Folgende muss nicht exakt meine Meinung sein, aber ist denn dann der Plan von Sahin überhaupt so gut, wenn im Angriffsdrittel letztlich zu wenig Ideen da sind, um Tore zu erzielen und das Gegenpressing und das Spiel gegen den Ball generell Probleme aufweist?
Ja, und da kriegen wir, glaube ich, schnell wieder einen Turn zur Qualität des Kaders. So. Ich glaube, dass Sahin einfach irgendwie noch so einen Pragmatismus finden muss, um alle möglichst gut einzubinden. Also da kann man ja auch wieder noch ein weiteres Beispiel nehmen. Ein Jan Couto kann nicht für eine Viererkette gekauft worden sein. Das ergibt für mich in keiner Welt irgendwie Sinn. Und vielleicht ist auch Sahins Idee schon auch eigentlich eine Dreierkette. Und dafür hat der Kader nicht die Breite. Oder ich hab irgendwie eher das Gefühl, dass wir immer wieder da landen, dass die Spieler auch nicht die sind, die zu seiner Idee passen. Und dann hast du ihn natürlich auch wieder mit im Boot, weil am Ende muss der Trainer mit den Spielern arbeiten, die er bekommen hat. So. Aber ja, ist auf jeden Fall ist gut, wie du mich da hingebracht hast. Wahrscheinlich.
Also wenn ich da mal kurz meine Gedanken ausführen darf. Ich will wirklich auf gar keinen Fall jetzt sagen, Nuri Sahin raus oder so. Das ist totaler Quatsch. Ich habe viel zu wenig Spiele von ihm gesehen und generell bin ich eher Team, dem Trainer Zeit geben. Gerade Dortmund müsste das jetzt mal machen, einem Trainer Zeit zu geben. Aber weil sich das wirklich so durch die Rasenfunksendungen der letzten Wochen fast schon zieht, dass immer wieder Gäste sagen, der Plan ist gut und man erkennt, was sie wollen, das sehe ich auch. Also zum Beispiel im Spiel gegen Hoffenheim, systematisch eingebundene Verlagerung, hat auch gut funktioniert. Couto hatte da seine Momente, wo er richtig frei durch war. Aber ich habe auch den Eindruck, und das klingt jetzt sehr hart, aber ich glaube, ich meine es sogar so hart. Dadurch, dass der Vergleichsmaßstab der Fußball unter Terzic ist, der irgendwann so fernab von jedem Plan war und so deutlich nicht funktioniert hat, ist, glaube ich, auch die Hürde sehr leicht, da drüber zu springen und zu sagen, Mensch, man sieht einen Plan. Und ist es nicht vielleicht dann doch ein bisschen wenig, was Dortmund insgesamt anbietet, angesichts dessen, was man dann doch trotz aller Verletzungen und so weiter im Kader hat?
Es ist auf jeden Fall zu wenig, was man anbietet. Also ich meine, auch zu sagen, man erkennt seinen Plan, ist ja auch kein Gütesiegel. So, okay, ich kann verstehen, was du meinst. So, keine Ahnung. Ich war immer super schlecht in Französisch in der Schule und habe mal eine 5+ geschrieben und dann meinte meine Lehrerin darunter, ich konnte fast verstehen, was du meinst und hat's lieb gemeint, aber so ist es ja ungefähr. Und wenn wir sagen, wir verstehen, was geplant ist und haben irgendwie auch ein Gefühl dafür, wo es hin will, so, dann müssen wir uns halt auch entscheiden, okay, gehen wir diesen Weg mit und gucken, dass wir da hinkommen oder suchen wir halt wen anders, weil ich glaube halt auch, dass ein Nuri Sahin auch ein bisschen dann lange seinen Job behalten wird, auch wenn es nicht läuft, aus Alternativlosigkeit, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wen du da sonst hinstellst an Rand, so, das ist ja auch genau die Sache, die du hast, entlässt du jetzt einen Nuri Sahin, sagen wir mal, 8. Platz nach der Hinrunde, so. Das ist bei Borussia Dortmund natürlich ein Entlastungskriterium. Oder sagt man, okay, wir verstehen, wo du hin willst. Wir geben dir noch eine Sommertransferphase, indem wir den Kader noch mehr bauen, wie es zu deiner Idee passt. So, keine Ahnung, Plan Mikel Arteta oder auch einen Dino Topmöller ist dafür fast auch ein ganz gutes Beispiel, der ja auch in der ersten Saison bei Frankfurt natürlich super kritisiert wurde. Am Ende aber trotzdem noch irgendwie den Soll für Eintracht Frankfurt erreicht hat. So. Mhm. wo ich mir beim BVB echt Sorgen mache, weil es wurde zwar schon kommuniziert, dass auch mit Şahin es weitergeht, wenn man es nicht in die Champions League schafft, aber das kommt mir schon krass vor.
Ja, also wie gesagt, ich will ja überhaupt gar nicht Şahin aus dem Amt reden, das wäre totaler Quatsch, aber ich würde gerne wissen, wo will denn der BVB gemeinsam mit ihm hin? Denn wir wissen jetzt, okay, das Aufbauspiel ist besser geworden. Wir haben jetzt auch Sechser, die auch spielen können. Kobel wird mehr eingebunden, das folgt alles.
Ja, wir haben einen Sechser, der spielen kann. Das ist ja auch schon mal ein Ding. Wir haben einen Sechser, der spielen kann und der verteidigt nicht so gut, weil er die Rolle erst lernt. So, das ist ja auch ein bisschen, gehört ja auch zur Wahrheit.
Das stimmt, genau. Aber das ist besser geworden. Ja. Aber ganz viele andere Dinge sind gleich geblieben. Und jetzt kann man nicht erwarten, dass ein Trainer kommt und gerade bei einem Team, das im Grunde alle drei Tage spielt, das auch gleich hinbekommt. Aber man möchte ja eigentlich wissen, wo will der BVB hin? Und dass diese Frage so diffus immer mit Titeln und Siegen und so allgemeinen Schlagworten beantwortet wurde, ist ja vielleicht Teil des Problems auch bei der Kaderzusammenstellung. Und deshalb frage ich mich, wenn wir jetzt Nurin Şahin hier mit in unserem Call hätten, in dem es ja eh schon so aussieht, als hätte ich hier noch deine Eltern mitgebracht und wir hätten gerade, das wissen jetzt, sehen jetzt nur gerade alle bei YouTube, aber ich nehme in einem sehr schönen Setting heute auf, umzugsbedingt.
Lohnt sich der Blick auf YouTube.
Ja, wenn jetzt hier noch Nurin Şahin mit neben mir auf der Couch säße und wir ihn fragen könnten, Was ist denn deine Vision? Wie möchtest du mit dem BVB spielen? Und zwar jenseits von attraktiv und ich will, dass es sich lohnt, ins Stadion zu gehen und ich will Titel gewinnen. Das wollen alle, das interessiert mich nicht. Was glaubst du, wäre seine Antwort?
Ohne Scheiß, und ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme beim BVB, man jagt immer noch Klopp nach. Und ich glaube auch, dass man immer noch das ist auch meine Reaktion, aber ich kann mir etwas Ähnliches vorstellen. Das kommt, wir wollen wieder so Fußball. Ich glaube auch nicht, dass wir tatsächlich Fußball wie bei Klopp spielen wollen, sondern eher das Gefühl, was wir bei diesem Fußball hatten. So, der macht Spaß, da wird Leuten vertraut. So, und da war ich mir auch lange sicher, aber es wird nicht so vielen Leuten vertraut. So, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Klopp da jetzt ich habe gar keinen Bock, diesen Vergleich weiter auszuführen, jetzt noch mit Klopp. Ich glaube, da mache ich mich selber wütend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sowas die Antwort wäre. Sich an Titeln zu messen, funktioniert wahrscheinlich aktuell nicht mehr. Ich glaube, da hat man in den letzten Jahren zu viel Boden verloren. Mhm. Ich denke, Nuri Şahin will vor allem dominanten und attraktiven Fußball spielen. Und aktuell
aber ist das denn quasi attraktiv wie Pep Guardiola, also Dominanz durch Ballbesitz und sehr gutes Gegenpressing? Ist es attraktiv wie Aston Villa, dass du für jeden Gegner dich zuschneiderst und auch mal mit Umschaltfußball, FC Bayern zum Beispiel, aus den Angeln hebst? Also in welche, und auch Jürgen Klopp, wenn du sagst, also der Fußball, mit dem Jürgen Klopp beim BVB Erfolg hatte, mit dem hast du heute keinen Erfolg mehr. Logisch. Und dann geht's ja eher. Und dann ist es ja aber so ein Powerballbesitz-Fußball, der auch extrem viel Zeit brauchen muss. Also man muss jetzt nicht da zu Liverpool zurückgehen und auch die entsprechenden Spieler. Also in welche Schweine hätten es denn gern?
Ist das irgendwas Bayerisches?
Das ist Lemke, das war früher eine, da bist du zu jung für, das war früher eine Fernsehsendung. Wer bin ich, was bin ich, hieß die, glaube ich. Der hat das immer gesagt, welches Schweinerl hätten es denn gern?
Okay.
Ist ja schön, dass ich dich hier noch bilden kann, meine Güte. Ich fühle mich sehr, sehr alt gerade, aber gut.
Sorry dafür.
Alles gut.
Ich glaube, das, was Nuri Şahin als attraktiv sieht, ist dieses viele Verschieben, viel Ballbesitz, dieses Verschieben hatten wir jetzt ja überhaupt gegen dem Hoffenheim-Spiel schon, dass das gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist eine Sache, die ihm wichtig ist. Ich glaube auch schon, dass so ein kleiner Blueprint für das, was er machen wollte, wahrscheinlich schon die Leistung in der letzten Saison oder eher die, wie sie es gemacht haben von Stuttgart und Leverkusen, bestimmt da auch mit eingeflossen ist, dass das bestimmt einen De Zerbi-Fußball spannend war dafür, dass ich glaube, Fabian Hürzler passt da nicht so ganz rein jetzt in die Reihe. Das war auch nochmal sehr besonders, was er gemacht hat. Aber ich glaube, diese Art von Fußball irgendwie, bisschen asymmetrisch, viel verschieben. Und dann hat sich auch, ich glaube auch, dass diese einzelne Sechs, die Felix Metscher diese Saison spielt, eher aus den Umständen entstanden ist und nicht zwangsläufig tatsächlich zu dem, keine Ahnung, Grundplan von einem Nuri Sahin eigentlich der Gedanke war, weil sonst hätte er, glaube ich, schon früher in der Saison das zum Beispiel mit dem Pascal Groß probiert.
Gut, und dazu würde ja dann auch gehören, mehr durchs Zentrum spielen. Das hat man ja durchaus auch gesehen. Das sind die berühmten Aufbaumuster beim BVB, die man jetzt sehen kann, die viel, viel besser funktionieren als in der letzten Saison.
Aber es werden aber auch überraschend viele lange Bälle gespielt. Das hatte ich auch extra nochmal nachgeschaut, weil mir das so krass aufgefallen ist. Die spielen die drittmeisten langen Bälle pro Spiel mit 26,6. Und das ist ja eigentlich eher eine Sache, die bei Edin Terzic sehr kritisiert wurde. Aber ich glaube auch, dass man nicht drum rumkommt, diese zu spielen, wenn man Felix Metscher und Nico Schlotterbeck hat. Ich glaube, du musst diese, und mit dem Tempo, was du vorne hast, musst du das wahrscheinlich einfach mitnehmen, weil es gibt wahrscheinlich kaum einen Innenverteidiger in Europa, der so gute Bälle wie Nico Schlotterbeck spielen kann.
Weiß nicht, ob ich ganz so extrem wäre, aber er spielt auf jeden Fall sehr gute, lange Bälle.
Ja, und alle Leute, die meinen Content gucken, wissen, dass ich Nico Schlotterbeck liebe. Vielleicht bin ich doch immer ein bisschen zu.
Und man hat natürlich mit Serhou Guirassy auch einen Spieler, der das verarbeiten kann, der diese Bälle festmachen kann. Also auch dahingehend ergibt es ja durchaus Sinn. Aber jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen besser umrissen, was Nuri Sahin möchte. Und ist denn das auch deckungsgleich mit dem, was die sportlich Verantwortlichen beim BVB möchten?
Ich glaube nicht. Nicht so richtig. Also ich glaube, dass die sportlich Verantwortlichen immer noch sehr von dem gegen den Ball arbeitenden Fußball schwärmen. Und ich glaube auch, dass für die wahrscheinlich auch eher Trainertyp, ich nenne ihn jetzt einfach mal, ohne ihn explizit zu meinen, aber Steffen Baumgart, eher das ist, was zum Beispiel einen externen Berater Matthias Sammer, glaube ich, sehr, sehr freuen würde. Der ist ja immer sehr toll fand, auch Spieler, die technisch eher limitiert sind, aber gut gegen den Ball zum BVB zu holen. Und ich glaube, dass immer noch viel Tendenz zu dem gut gegen den Ball arbeiten und irgendwie so ein bisschen so diesen Malocher-Fußball.
Oh Gott, da ist es das Wort, das M-Wort.
Ja, aber muss man sagen, glaube ich.
Kann man das stützen auf Aussagen und betrifft das auch die gesamte sportliche Leitung? Weil da ist ja der BVB inzwischen breiter aufgestellt als im Männerchor. Also du hast ja Lars Ricken, Matthias Sammer, Aki Watzke, Sebastian Kehl, Sven Mislintat. Ich habe wahrscheinlich noch jemanden vergessen, einfach weil es ja, so viele bestimmt. Sind.
Ja, es sind auch, glaube ich, da auch extrem viele unterschiedliche Ansichten, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Watzke und Ricken jeweils den gleichen Fußball sehen wollen. Ich glaube, die wollen halt beide irgendwie natürlich erfolgreich sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine gleiche Philosophie fahren, den sie als Fußball sehen wollen. Und ich finde es eh total unverständlich geworden in den letzten Wochen, wie die Dynamik ist zwischen all diesen Männern. Also es ist irgendwie ständig gibt es irgendwelche Aussagen so, ja, wir wollen auf jeden Fall zusammenarbeiten. Dann hört man wieder hier, da ist total Krach. Dann wird irgendwie ein Chef-Scout entlassen. Dann ist Mislintat eigentlich doch nicht so gewünscht. Aber dann von dem doch. Oder dann hast du hier über Ecken. Was Matthias Sammer Rolle ist in den letzten Jahren, das fragen sich, glaube ich, sehr, sehr viele. Und welche Daseinsberechtigung auch seine Rolle als externer Berater außer sehr viel Geld kosten hat, fragen sich, glaube ich, auch sehr viele. Was wollen die sehen? Ich weiß nicht, ob sie es wissen.
Und wer ist Kapitän auf dem Schiff? Also alle haben ja ihre Aufgabenbereiche und so weiter, aber du hast ja gerade auch angedeutet, ohne dass man im Detail drinsteckt, hat man schon den Eindruck, da gibt es Überlappungen und definitiv auch Konflikte. Konflikte müssen aber ja auch nicht schlechte sein. Aus ihnen kann ja etwas Konstruktives entstehen. Ja. Aber ist es so, wie der Ferneindruck ist von mir, dass letztlich alle dann doch machen, was Aki sagt?
Ja, so wirkt es auch auf mich. Also es ist irgendwie am Ende ist es doch hier wieder Papa Watzke, der dann da irgendwie sich überlegen muss, so, was ist es jetzt? Also Ricken hat oft gute Auftritte, wie ich finde, und sorgt, hat auch oft es geschafft, für so eine Art Euphorie zu sorgen und auch irgendwie die richtigen Worte zu treffen. So vom Gefühl her zumindest, ohne dass ich jetzt irgendein Zitat parat hätte. Aber am Ende ist man irgendwie immer dabei, ja, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen Watzkes Idee, glaube ich. So, es ist immer irgendwie, am Ende ist man immer ein bisschen da. Und ich glaube, solange er auch noch so präsent ist, so auch medial, du siehst ihn ja auch ständig noch überall und dann redet er noch und dann, wenn das jetzt weiter so schlecht läuft, dann kannst du dir auch sicher sein, dass er doch noch länger macht, als es eigentlich geplant war. Und dass er dann doch noch länger mal irgendwo so seine Finger im Spiel hat. So, keine Ahnung, ein Hoeneß hat ja bei den Bayern, ist ja da irgendwie auch, hat ja auch immer noch sehr, sehr viel zu sagen, scheinbar. Und ich glaube, dass Watzke da noch ganz viel seine Worte drin hat.
Und ja, aber der Unterschied, ich meine, der Hoeneß-Vergleich, der bietet sich ja an. Und dann gibt's halt einen auf der Hand liegenden Unterschied. Uli Hoeneß war halt selbst Spieler und das Spiel hat sich sehr, sehr verändert und auch nicht mit jeder Veränderung ist Uli Hoeneß mitgegangen. Aber grundsätzlich hat er ein Auge für Fußball. Du kannst mit ihm ganz, ganz fantastisch über Fußball sprechen. Aki Watzke ist Unternehmer. Braucht deshalb Matthias Sammer.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob Matthias Sammers Expertise das so einfängt. Also, keine Ahnung, das sind jetzt auch große Worte, aber ich hab schon auch, also bei Matthias Sammer bin ich mir nicht so richtig sicher, was er da zu suchen hat. Und für den sogenannten Umbruch, den wir ja beim BVB in jedem Sommer haben, wäre es vielleicht auch mal ganz gut, wenn die alten Gesichter vielleicht mal vollständig verschwinden, um vielleicht auch mal zu gucken, ob die neuen vielleicht tatsächlich andere Ideen haben. Wenn die halt nur das weiterführen, was vorher passiert ist, dann bringen halt auch die vermeintlich neuen Gesichter nichts.
Ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite, in der idealen Welt würde das natürlich Hand in Hand gehen, dass du ein altes Gesicht kann auch frische Ideen haben oder zumindest für frische Ideen eintreten. Also warum ist es denn nicht so, gibt es denn eine Leistungskultur beim BVB, deiner Einschätzung nach, dass auch von unten nach oben mal Ideen transportiert werden können? Nee. Oder ist es immer nur Trickle-Down?
Es ist von oben herab. Also wir haben ja, ich sage jetzt hier noch ein großes Schlagwort beim BVB, das Stallgeruch, um das auch nochmal ein Keyword für den BVB, um das nochmal reinzuholen, ist auch, glaube ich, kein Zufall. Also Menschen, die ungemütlich sind, hatten wir relativ lange nicht mehr beim BVB, die nach oben ungemütlich sind. Ich glaube, als Paradebeispiel dafür wird immer nur ein Thomas Tuchel genannt. Ich weiß gar nicht, ob der so krass ungemütlich nach oben ist. Ich glaube, der ist einfach überall hin ungemütlich. aber ich glaube, es wäre an sich schon gut, wenn es auch eine richtige Leistungskultur geben würde. Weil, also Nuri Sahin ist ja zum Beispiel auch total ein Gamble. So, der hat ja auch in seiner Trainerkarriere so, ja, das war in der Türkei vernünftig, was er da gemacht hat. Dann war er ein halbes Jahr Co-Trainer unter Terzic, wo jetzt der Fußball so auch nicht, also man hat auf einmal im 3-2 aufgebaut, weil Ian Madsen da war. So, das war irgendwie einer der großen Unterschiede. So, was hat er gezeigt, außer dass er eine Legende von dem Verein ist, so. Lukas Piszczek weiß ich gar nicht, ob der vorher überhaupt schon eine Trainerrolle hatte da in der Co-Trainer-Position. Und das hast du natürlich ständig. Und ich meine, dann kann man auch nochmal zurückdenken. Ein Marco Rose ist natürlich kein guter Ballbesitztrainer. Und wenn wir da wieder hinkommen wollen, das hattet ihr wahrscheinlich auch schon öfter mal jetzt im Recap besprochen. Aber dass er abgesägt wurde, war ja auch eigentlich eine absurde Geschichte. Dann übernimmt Terzic, gewinnt den DFB-Pokal, der Trainer aus der Kurve, überall beliebt, kommt irgendwie schon so aus dem Verein. Dann macht Rose dann ein Jahr, wird dann irgendwie, also kündigt ja offiziell, aber das war ja eigentlich auch eher eine Entlassung durch die Hintertür. Und dann wird Terzic, der zwischendrin irgendeine Fantasierolle gemacht hat, auf einmal wieder Trainer. So, und das ist ja irgendwie so ein bisschen so das, wie sich aktuell die Entscheidungen in den Personalien anfühlen. So.
Was glaubst du denn, wie modern ist denn der BVB, wenn es ums Sportliche geht? Weil ich will jetzt nicht diesen Jürgen Klopp-Vergleich zu Tode reiten, auch weil ich weiß, welche Schmerzen das einen bereitet, die mal was in Jürgen Klopp reinprojiziert haben, dass er jetzt enttäuscht hat. Aber worin er ja sehr gut war, offen zu sein für neue Impulse. Also er war nicht der krasse Statistik-Nerd, ist er bis heute auch nicht, aber er hat bei Liverpool sehr früh erkannt, welche Rolle die statistische Abteilung spielt und hat sich deren Meinung angehört und sie mit einbezogen in seine Unterscheidung. Er hat bis hin zu Einwurftrainern, hatten wir ja hier auch mal im Rasenfunk zu Gast, den Thomas Grunemark, und bis hin zu Schlafgewohnheiten, Ernährung, Mona Nemmer und so weiter und so fort. Also sprich, Spezialistinnen und Spezialistinnen auf ihrem jeweiligen Gebiet hatten ihre Chance, bei Jürgen Klopp zu erklären, warum sie jetzt die 0,5% Leistungsverbesserung hinbekommen, nach denen er sucht. Und wenn er das nachvollziehen konnte, dann hat das auch Einzug gehalten in Training, Vorbereitung und so weiter und so fort. Und das ist ein Kennzeichen für viele Vereine, die langfristig international jetzt Erfolg hatten. Glaubst du, der BVB ist auch so? Denn er hatte mal diesen Ruf, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, deswegen gebe ich die Frage an dich weiter.
Ja, also ich glaube, man ist gerade wieder dabei, ihn aufzubauen. So, man hat jetzt einen designierten Standardtrainer, so, und ich finde, das hat sich auch diese Saison schon ausgewirkt, wenn nicht gerade Julian Brandt die Ecken schießt, sondern eher einen Pascal Groß, weil das ist schon wirklich ein riesiger Unterschied. Aber so ganz prinzipiell fühlt sich das wie einen Schritt an. Wenn man sich die Livestreams vom Training angeguckt hat in der Vorbereitung, dann ging es auch ganz viel um die Basics, von denen Nuri Sahin auch viel geredet hat. Einwürfe wurden sehr, sehr intensiv trainiert. Ich glaube schon, dass man auch beim BVB das Auge fürs Detail wiederkriegt. So. Ich denke aber auch, dass wir immer wieder dabei sind, dass eine der wichtigsten Sachen für alle irgendwie ein wirtschaftlicher Erfolg sind. Und ich weiß nicht, ob darunter eventuell auch so diese Feinteiligkeit in der Arbeit taktischer Natur auch ein bisschen leidet. Sondern man hat auch, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so richtig spinne, aber wenn wir jetzt den Vergleich nehmen zu einem Florian Wirtz, dann schafft es Leverkusen, Wirtz zu verlängern, und bei Gittens ist schnell die Rede davon, wie viel er wert sei. So, das ist auch ein bisschen, spricht für mich auch ein bisschen von einer Mentalität, die rund um den BVB irgendwie so herrscht, die ich.
Mentalität jetzt von welcher Seite? Von Spielerseite oder von Vereinsseite?
Von Vereinsseite, also die Kommunikation. Also jetzt zu sagen, wenn sich einfach nur, weil das gerade das prominenteste Beispiel ist, einen Bayer Leverkusen hinstellt und einen Florian Wirtz verlängern kann und eigentlich quasi nie richtig darüber redet, dass er den Verein verlassen könnte, und dann Jamie Gittens 3 Spiele hintereinander großartig spielt, zu sagen, der ist unser neuer 100-Millionen-Mann, dann ist das für mich schon ein unterschiedliches Mindset.
Ja, verstehe ich, aber ist da nicht Florian Wirtz einfach die krasse Ausnahme, weil jeder andere Leverkusen schon mit fliegenden Fahnen verlassen hätte?
Ja, also so kann man sich das natürlich auch drehen, aber für mich war das glaube ich auch das erste Mal, dass mir das so richtig aufgefallen ist, so als Erzählung davon, dass man sich tatsächlich so hinstellt und davon spricht. Also ich glaube, es wäre halt, also wahrscheinlich wäre es die viel tollere Version zu sagen, ja, Jamie Gittens ist gerade geil und er ist unser Spieler und das ist gut so. Und nicht gleich schon so ein bisschen so ein kleines Preisschild zu nehmen.
Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Und da sind wir ja letztlich bei einem Thema, das habe ich jetzt schon sehr oft mit BVB-Expertinnen und Experten besprochen, aber das Geschäftsmodell vom BVB, der eben regelmäßige Champions-League-Teilnahme hat, der immer ordentliche TV-Einnahmen hat, der auch gut im Merchandising ist, aber eine krasse Lücke hat zum FC Bayern und der aber dann in der Vergangenheit, auch vor Corona, diese Transfers gebraucht hat, um eben die hohen Personalkosten, die man auch hat, aufzufangen, und eben es ist ein Mühlrad, das muss sich beständig weiterdrehen. Es muss jede Transferperiode, eigentlich am besten ein großer Transfer, spätestens alle 2 Transferperioden braucht der BVB das auch aus wirtschaftlicher Sicht. Kann man aus diesem Mühlrad irgendwie ausbrechen, deiner Meinung nach?
Wenn man tatsächlich der Bayern-Verfolger Nummer 1 sein will, was, glaube ich, immer noch der Anspruch ist, dann nur ganz, ganz schwierig, dann nur durch freaky Ereignisse. Das Weiterverkaufen von Spielern ist dann halt irgendwie eine der sichersten Nummern. So, wir schaffen es, die gut zu entwickeln. Man hat irgendwie einen Pull auch natürlich. So, jeder weitere teuer weiterverkaufte Spieler, jeder weitere Jude Bellingham, Erling Haaland Story ist natürlich Futter für jede Jugendspieler, die zu sagen, okay, der BVB ist richtig spannend. So, da will ich hin. Das ist natürlich Futter dafür und ich glaube, dass man da auch immer attraktiv bleiben wird. Wenn man das nicht sich natürlich jetzt verscherzt, immer ist vielleicht ein bisschen too much. Das Geschäftsmodell finde ich an sich auch nicht verkehrt. Und das ist auch eine Sache, die total funktionieren kann. Nur ich denke, diese offene Kommunikation, das, was ich gerade dann auch sagen wollte, ist, jeder weiß das und man muss nicht noch so damit hausieren gehen. Und dass Jamie Gittens gerade im Kader oder auch mit der aktuellen Form der erste Spieler ist, der ihm einfällt, dass der nochmal richtig Kohle bringt, allein schon, weil er Engländer ist und freaky im 1 gegen 1 ist, das macht ja natürlich schon mal einen ganz anderen Markt auf. So, da klopft dann die Premier League mal an und dann hast du da auch gleich nochmal einen dicken Zuschlag. Und die,
das heißt, vielleicht war es auch eine Schutzbehauptung, dass sie gesagt haben, der kostet 100 Mio, dass eben einfach gewisse Vereine gar nicht anklopfen.
Ja, so kann das natürlich auch gewesen sein. Irgendwie fand ich es mir irgendwie nur, ich glaube, da müssen wir es gar nicht so dringend aufhängen, ist mir nur irgendwie sauer aufgestoßen, dass man da gleich schon so ein Schildchen dran gehangen
hat. Ja, ich verstehe das dahinterstehende Gefühl, denn das ist natürlich das Ergebnis dessen, dass du als BVB-Fan wieder und wieder ganz, ganz tolle Spieler hast, die aber weggehen, wo sie schon gut sind und wo man aber auch das Gefühl hat, ah, du hast doch einen Champions-League-Titel im Tank, kannst du den nicht bei uns holen?
Ja.
Und dann verstehe ich das natürlich auch, dass man da anders drauf reagiert, wenn man jetzt Gittens als Nächsten schon wieder davonziehen sieht. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass der BVB da auch schon gegengesteuert hat, dass man eben nicht nur auf diese Talente setzt. Die Transferstrategie hatte sich ja schon dahingehend gedreht, dass du auch erfahrenere Spieler holst. Und man könnte ja auch die Argumentation fahren, vielleicht ist der eigentliche Gamble dann eher ein Serhou Guirassy oder ein Pascal Gross. Ich meine, der war jetzt nicht so teuer, nach allem, was man weiß. Aber dass du eben sagst, wir holen solche Spieler, mit denen eigentlich jetzt auch gleich Ergebnisse her müssen. Bei allen anderen hast du ja immer das Potenzial, da vielleicht nächste Saison.
Ja, na, also ganz sicher hat sich auch die Transferstrategie verändert. Fühlt sich aber aktuell eher so an, als ob sie sich auch verschlechtert hat. So, das kann natürlich auch wegen dann auch schlechter Personalauswahl sein und muss gar nicht zwangsläufig die Strategie sein. Können auch unpassende Transfers gewesen sein. Aber also einen Gamble würde ich auf jeden Fall Pascal Gross oder Guirassy und auch einen, also eigentlich die drei Spieler waren in dem Transfersommer, finde ich, ziemliche No-Brainer. Also gerade einen Anton und einen Guirassy mit diesen Ausstiegsklauseln, die natürlich auch dadurch entstanden sind, dass der VfB Stuttgart seinen eigenen sportlichen Erwartungen so schnell entwachsen ist, natürlich im positiven Sinne, dass da halt einfach dieses Fenster offen war. Wenn du einen Waldemar Anton für diesen Preis kaufen kannst, der gerade als Kapitän die Überraschungsmannschaft zur Vizemeisterschaft geführt hat, und einen Guirassy, der, wo wir uns, glaube ich, auch jetzt nach den Spielen alle einig sind, überragender Stürmer ist, für, auch wenn dann diese Verletzungssache da natürlich ein bisschen ungünstig war, aber dann am Ende für, keine Ahnung, 18 Millionen waren es, glaube ich, kriegst, das ist dann halt auch wirklich absurd günstig. So, deshalb, ich glaube, dass du da überhaupt gar keine Gamble hast. Die Gamble waren eher einen Maxi Bayer und einen Jan Couto in diesem Sommer und dann auch potenziell auf Jugendspieler setzen, wo ich mir auch dann echt immer noch nicht sicher bin, ob das tatsächlich ein Plan war. Weil an sich hast du ja wirklich diese Leute im Hintergrund, die du dir eigentlich gar nicht zwangsläufig reinkaufen musst, sondern wo du schon früher aktiv warst. Dann kommt nächste Saison ja auch noch einen Justin Lermer dazu, der auch ein riesiges Talent ist. So, das auch vielleicht mal wieder einer von diesen Spielerkategorie, wo sich viele Dortmund-Fans drüber freuen werden. So, irgendwie ein spannender Junge aus Südamerika und dann hast du da mal wieder jemanden, den man gar nicht auf dem Schirm hatte, so, wo du den Namen eigentlich das erste Mal gehört hast, als dann schon eine Verpflichtung da war.
Ja gut, aber das ist natürlich jetzt auch sehr aus der Sicht des Fans gedacht. Klar, wir alle lieben die Spieler, die man nicht kennt, weil in die kann man alles reinprojizieren. Und dann,
ja, klar.
Deswegen wird notorisch der VfL Wolfsburg zu gut bewertet, weil du kennst immer keinen von deren Transfers oder die meisten kennst du ja nicht. Und denkst du so, ja, könnte ja was sein. Dann spielen sie wieder ihren Fußball, den sie halt spielen. Ich habe jetzt jedes Adjektiv vorher mir noch ausgespart. Und das ist nämlich dann tatsächlich auch ein Punkt. Und ich meine, das werden wir jetzt nicht beantworten können. Aber ob dann ein Waldemar Anton und ein Serhou Guirassy wirklich ein No-Brainer sind, nur weil sie günstig zu haben sind, da bin ich mir eben nicht so ganz sicher. Denn die Frage bleibt immer noch unbeantwortet und wir werden es jetzt leider auch heute nicht mehr klären können. Welchen Fußball will der BVB spielen? Wie will man erfolgreich spielen? Denn der BVB ist eben eins von diesen Teams. Die Zuschauer, die kommen immer. Das Stadion ist immer voll. Du hast diesen Rückhalt. Du hast einen irren Kredit bei den Leuten. Aber du hast auch eine Historie. Eine Historie der verpassten Chancen. Das heißt, du musst sehr, sehr wertschätzend damit umgehen, dass du diesen Kredit noch hast und musst dir genau überlegen, was bieten wir den Zuschauern dafür. Und da finde ich eben so Gelegenheitstransfers, Opportunitätstransfers, die können dann perfekt passen. Aber ob zum Beispiel Guirassy, so wie er jetzt gerade mit BVB eingebunden ist, wirklich bestmöglich eingebunden ist, würde ich hart in Frage stellen. Ob Maximilian Bayer, wenn er auf den Flügel geschoben wird, anstatt ihn mal neben Guirassy zu stellen, ob der optimal eingebunden wird, bin ich mir nicht so sicher. Und das sind halt dann alles so kleine Themen, wo ich sage, es ist in sich nicht stimmig. Und erklärt dann vielleicht auch, warum der BVB aus diesem Mühlrad dann doch irgendwie nicht rauskommt, in dem er sich befindet seit 10 Jahren.
Ja, ich finde Maxi Bayer, dass du den jetzt gerade genannt hast, ist auch fast ein ganz gutes Exempel für viele Transfers vom BVB, dass man sich Spieler kauft, die Maxi Bayer kann schon auf dem Flügel spielen, das ist aber nicht seine Optimalposition. So, den kannst du da mal hinschieben, einfach weil er wirklich überraschend gut gegen den Ball ist, schnell ist und dann einen vernünftigen Abschluss hat, gut für die Tiefe. Aber du hast halt immer wieder diese Spieler, die jetzt auch gerade noch viele im Kader sind. Donny Malen, Karim Adeyemi, Maxi Bayer. Das sind alles Spieler, die an sich von ihrer Aufmachung am besten gemacht sind für eine Doppelspitze. Mhm. Und die werden alle als Flügelspieler eingeplant. Und das ändert sich auch nicht. So, das ist diese Maxi-Bayer-Sache, dass du jetzt ansprichst, das frage ich mich auch schon lange, warum das so ist. Auch jetzt, wenn man nochmal jetzt aus Hoffenheim-Spiel zurückkommt, warum ist er nicht der im 4-4-2, der vorne anläuft, statt einem Pascal Groß? Weil das kann er. So. Mhm. Einen Maxi-Bayer kannst du vielleicht sogar mal auf absurde Art und Weise mal auf der 8 parken, weil ob da jetzt ein Marcel Sabitzer oder ein Maxi-Bayer spielt, die geben dir mit dem Ball ähnlich viel. Die sind halt mit dem Ball dann sehr, sehr viel. Mit dem Ball ähnlich viel, aber gegen den Ball dann super wichtig. Das kannst du dann vielleicht auch mal probieren, ist dann aber auch wieder so eine, wir probieren jetzt hier irgendwie Spieler so hinzuschieben, dass es vielleicht passt. So, und das ist
eben,
natürlich
ich habe mal gehört, dass das manche Leute kritisieren, wenn da zu polyvalent rumgeschoben wird.
Genau, deshalb sage ich ja gerade. Aber das ist dann natürlich deshalb meine ich nur gerade, nur für die Absurdität, dass er da vielleicht sogar besser aufgehoben wäre als auf dem Flügel.
Ja. Also ich bin beim BVB jetzt nicht ratlos, weil es ist immer interessant hinzugucken und man kann wahnsinnig gut drüber diskutieren, weil sich so viele Ansatzpunkte bieten.
Ja.
Aber ich frage mich wirklich, ob Nuri Sahin dieser Aufgabe gewachsen ist. Ich kann es nicht seriös beantworten, weil ich nämlich auch den Eindruck habe, und das ist jetzt nur rein Außenkommunikation, aber er hat sehr, sehr viele sehr gute Momente kommunikativ gehabt, gerade am Anfang der Saison, finde ich. Und zuletzt aber habe ich aber bei ihm auch so eine Ratlosigkeit gemerkt und auch bei ihm fast schon so eine, ja, was wollt ihr denn alle? Ich habe ja nur noch 3 gesunde Feldspieler, womit er ja recht hat, was aber halt so gut zu dieser seltsamen, schlechten Stimmung des BVB der letzten Jahre passt, wo ich dann schon manchmal den Eindruck hatte, ich weiß genau, was du sagen willst und warum du es sagst, aber ich glaube, es ist nicht gerade das, was die Fans hören sollten.
Nee, also kommunikativ war in der Vorbereitung überragend. Und da dachte ich auch so, ui, was werden wir für eine Saison spielen? Weil da dachte ich, ich war wirklich sold für Nuri Sahin. Ich war so, okay, also ich mochte ihn auch als Spieler und ich habe mich auch einfach über ihn als Person gefreut. So, ich finde ihn auch einfach einen coolen Typen so, dem ich auch eigentlich gerne zuhöre und mich auch rein emotional total freuen würde, wenn es einfach funktioniert. So, das ist jetzt auch, um das auch nochmal einzusortieren. So, ich würde es richtig toll finden, wenn es mit Nuri Sahin klappt. So, das ist aber oft nicht das Wichtigste. Ich finde, er hat es nach dem Barca-Spiel, hat er irgendwas gesagt, was irgendwie ein bisschen was mir gemacht hat. Ich habe das sogar Zitat ready, ich würde es mal ganz kurz vorlesen. Das haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Da hat er gesagt, es kocht in mir, weil wir gut gespielt haben. Jeder sagt mir, dass wir gut gespielt haben, das bringt uns aber nichts, wir müssen diese Spiele gewinnen. Ich will nicht hören, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, das tröstet mich nicht. Ich will, dass wir Gewinner werden und diese Dinger endlich ziehen. Das macht mich traurig. Und da kann man ja auch eine ganz gute Ratlosigkeit ein bisschen absehen, so, weil er weiß so, ja, okay, wir haben gut gespielt, wir gewinnen hier aber trotzdem nicht. Und dann halt, also aus dieser Aussage resultierend, dieses Spiel gegen Hoffenheim zu machen, ist halt ein bisschen weird irgendwie. Also es ist so, okay, ich will, dass wir diese Dinge endlich ziehen, ich will, dass wir gewinnen. Und dann ist es wieder einfach ein Sonntagnachmittag, bei dem Hoffenheim zu Hause zu Gast ist, wo es ja bisher auch eigentlich die ganze Zeit lief. So, auch dann, also das... Am Anfang der Saison hätte man dieses Spiel wahrscheinlich dann zu Hause auch gewonnen, weil da auch das Matchglück einfach irgendwie gepasst hat. Aber wenn das jetzt auch noch anfängt, über Auswärts haben wir auch gar nicht geredet bisher. Das ist ja auch eine Absurdität, die ich auch nicht erklären kann. Also es gibt so viele Sachen auch, wo man auch natürlich hier, ich habe heute 8000 Mark, irgendwer zählt bestimmt schon mit, wie oft ich glaube gesagt habe, weil man, das sind ja hier alles auch nur so, das ist wirklich rein spekulativ, weil es auch alles so ein undurchsichtiges Konstrukt ist von super vielen Sachen, bei die man manchmal auch selber nicht versteht. So.
Aber gut, also jetzt hast du es selber aufgemacht. Wir werden natürlich irgendwann noch auf Heim versus Auswärts gekommen. Heimtabelle, Tabellenerster, der BVB, 20 Punkte. Auswärtstabelle, 16. mit 2 Punkten. Noch kein einziges Mal auswärts gewonnen. Aktuell 5-13 Tore. Also,
das Torverhältnis ist absurd.
Ja. Ist es. Aber irgendwie auch nicht. Wenn du den BVB mal auswärts hast spielen sehen, dann ist es das nicht. Und da siehst du dann eben auch, viel lässt sich mit Taktik erklären und mit Training und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch eine mentale Komponente und es gibt quasi ein paar extra Prozent, die liegen im außeranalytischen Bereich. Die kann man beobachten und man kann sie mit einpreisen in seine Besprechung, du kannst sie aber nicht fassen. Du weißt jetzt nicht, warum hat jemand diesen Laufweg gemacht und warum hat er ihn nicht gemacht. Es kann sein, er hat ihn nicht gemacht, weil der Trainer gesagt hat, mach ihn bitte nicht. Kann aber auch sein, dass er ihn nicht gemacht hat, weil er von der Freundin oder vom Freund verlassen wurde. Und da geht es uns dann auch irgendwann nicht mehr an. Wir analysieren es einfach nur. Und da sehe ich, wenn ich auswärts Borussia Dortmund sehe, weniger Sprint. Also ich glaube, in den Zahlen kann man es wahrscheinlich gar nicht so deutlich ablesen, aber in den entscheidenden Momenten lässt es nach. Ich sehe weniger Überzeugung und ich sehe auch lethargische Phasen, die zu Hause seltener sind. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Ja, lethargisch ist ganz gut. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war dieses Union-Berlin-Spiel an der Alten Försterei wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie viel, da ist man so brutal viel weniger gelaufen als Union Berlin. Und man hat auch das Gefühl gehabt, man kam in nichts rein. So, es war gar nichts da. Da war irgendwie, da waren 11 Leute so auf dem Feld, aber da ging nicht viel. Und das ist ja irgendwie so oft das, wo man aus diesen Auswärtsspielen so rausgeht, denkt so, ja, irgendwie ging da gar nichts. Auch das Spiel in Stuttgart. Da hat ja nichts funktioniert, gar nichts. Da wurde man ja richtig vorgeführt und auseinandergeschraubt. So, das war 5-1, das war also, danach dachte ich auch so, boah. Dann auch, dass man gegen Bremen, in Bremen nicht verliert, da konnte man auch einfach Glück haben, dass Bremen auf einmal nach der Überzahl auf einmal nicht mehr wusste, wie man Tore schießen kann. So, also diese Auswärtsspiele, das ist auch wirklich unerklärlich, wie sehr dieser Impact ist, weil man denkt so, ja, man hat das gute Heimspiel gemacht, dann fährst du auswärts und es sieht aus wie eine andere Mannschaft, um das einfach mal wirklich drastisch auszudrücken. Die spielen anders da, komplett anders, auf allen Ebenen.
Ich meine, Mainz 05 war natürlich noch ein krasses Beispiel, wo es ja schon vor der roten Karte gegen Can in eine ungute Richtung lief. Und ich würde ja ehrlich gesagt Union da fast nur rausnehmen. Union auswärts ist auch einfach wieder super, super schwierig.
Super eklig. Also aber die Art und Weise war trotzdem krass. So, das.
Und was folgt jetzt daraus? Also, wenn wir das quasi jetzt, also den Fakt haben wir jetzt beschrieben. Wir haben auch schon angedeutet, dass es verschiedene Dinge sind, die da einfach fehlen. Und wir sehen ja dann, dass Nuri Sahin es offenbar nicht schafft, seine Unzufriedenheit ins Team zu transferieren, zumindest nicht in große Teile des Teams. Also er ist ganz offensichtlich sehr frustriert darüber, wenn man eben Punkte liegen lässt, und das passiert ja vor allem auswärts. Manchen anderen Spielern sieht man das auch an. Nico Schlotterbeck ist, glaube ich, keiner, gegen den man im Backgammon gewinnen will. Dann hat er, glaube ich, schlechte Laune und das ganze Board fliegt durch ins Zimmer. Ehrlicherweise wäre aber schon ein Spieler wie Julian Brandt einer, wo ich mir denke, dem wäre es wahrscheinlich egal, wenn ich den abziehe.
Ich finde, Julian Brandt ist gerade neben dem Platz einer, der es auch nach den Spielen, wenn man sich mal anguckt, wie er sich da in den Interviews gibt, immer krass brutal ehrlich einordnet, was da gerade passiert ist. Ich habe aber immer das Gefühl, dass er diese guten Einordnungen nur dann schafft, wenn es nicht so wichtig ist. So, weil mir wäre es einfach lieber, wenn er auf dem Feld so vorangehen würde, wie er danach in den Interviews das macht.
Das ist es.
Ist vielleicht auch seine Art von Leadership oder so. Das hatten wir ja bei Marco Reus auch immer. Der hat ja auch eine besondere Art von, wie er dieses Kapitänsamt interpretiert hat. Aber Gregor Kobel ist sauer, wenn man verliert. Da bin ich mir ganz sicher. Da gab es ja auch diese Szene, ich weiß gar nicht ganz genau, welche. Vielleicht war das sogar das Mainz-Spiel, wo er da so die Handschuhe so krass wegballert da noch. Da war er doch auch richtig wütend. Dann den Julian Riasson. Ich glaube, der ist sogar mehr als nur angefressen, wenn man verliert. Und dann Nico Schlotterbeck. Und bin ich ehrlich, danach wird's schon schwierig, wenn ich drüber nachdenke.
Ich meine, wir gehen da auch sehr in die Küchenpsychologie rein und so weiter. Leute können sich ja auch nach innen ärgern. Ja,
sind auch alles nur mega die Vermutungen. Natürlich.
Aber ich meine, allein, dass man sich solche Gedanken macht, zeigt halt, wie wenig einem auch geholfen wird von Seiten des BVBs, dass zu verstehen, was da los ist. Also ich finde, auch da ist eben Nuri Sahin auch kommunikativ oft auf sich alleine gestellt, eben schlechte Phasen zu erklären. Ich meine, jetzt gerade kommt man aus so einer ganz gemischten Phase raus. Ich meine, auf dem Papier sind es jetzt seit 4 Pflichtspielen kein Sieg, aber muss man dazu sagen, da war das Bayern-Spiel mit dabei, da war das Barca-Spiel mit dabei, die waren beide völlig okay, war aber halt auch Gladbach und Hoffenheim mit dabei. Über das Hoffenheim-Spiel haben wir jetzt fast schon zu viel geredet. Weil es ja, halt einfach das Letzte war.
Ja, so präsent noch.
Aber es ist halt auch immer Nuri Sahin, der letztlich gerade stehen muss für alles, was da passiert. Jetzt hat man ja schon einen ganzen Mannschaftsbus voller Sportdirektoren, sportlichen Geschäftsführern, Sportvorständen, Kaderplanern und so weiter und so fort. Wie bewertest du das, dass man von denen so wenig hört?
Ja, wenn man das jetzt hier wie so eine gute Headline sagen würde, das sind auch alles sehr viele Schönredner. Also ein Sebastian Kehl ist ja auch jemand, der oft eher, nee, das war schon gut, das ist schon schön, und auch Kritik von sich weisen und auch viel Opferrolle ist auch oft dabei. Dann sind es die viele Verletzungen, dann war es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Dann hatte man Pech mit dieser einen Szene und dann. Darf ich noch eine Sache zu Hoffenheim sagen? dann ist Jan Couto verletzt. Dann muss ein Yannick Lührs rein, weil ja so viele verletzt sind. Das ist natürlich dann so, es werden an den falschen Stellen so Erklärungen gesucht. Und wenn man auf die, das ist ja wirklich fast so eine Sache, die jetzt auch schon ein bisschen gemimt wird von vielen der Fans, dass ein Watzke auf Kritik antwortet, die gegen den BVB geht, mit wir sind ja Zweiter in der ewigen Tabelle. Zeigt doch.
Das ist ja legendär.
Ja, so auf der Mitgliederversammlung, auf der Hauptversammlung. Da geht's dann schön so, also nicht im Wortlaut, aber so vom Ding her so, ja, was wollt ihr denn? Wir stehen wirtschaftlich so gut da wie noch nie und sind Zweiter in der ewigen Tabelle. Passt doch. So, und ich finde das ganz gut beschreibend eigentlich für das, was da so ein bisschen so herrscht.
Ja gut, auf der anderen Seite Kann ich auch
verstehen. Stimmt auch.
Ja, ja, eben, genau. Und Aki Watzke ist natürlich aus der Position gekommen. Er hat, und das muss man ja wirklich auch anerkennen, er hat diesen Verein saniert, er hat ihn vor der Insolvenz gerettet. Und ich verstehe das dann auch. Wir zwei machen uns dann natürlich drüber lustig. Du als sehr junger Hüpfer, ich noch als im Vergleich zu Aki Watzke junger Hüpfer. Aber wahrscheinlich, wenn wir mal ein Lebenswerk so viele Jahrzehnte begleitet haben oder so viele Jahre und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, jetzt gerade ist aber schlecht, der Impuls ist nachvollziehbar, dass man sagt, ey, Leute, hallo? Ja,
aber den Status, also ne, natürlich, ich finde es auch, das ist irgendwie ein Impuls, aber einen Status quo irgendwie so zu verargumentieren, das,
natürlich.
Also generell, ja, ne, ich war
vor
ich,
allem ich, halt, ja. Weil man ja sagen muss, diese Mitgliederversammlung war ja eine besondere. Deswegen lass über die schon auch nochmal sprechen, denn es gibt ja nicht nur sportliche Themen gerade beim BVB und es scheint auch eine gewisse Entfremdung zwischen Entscheidungen, die die Clubführung getroffen hat, zu Teilen der Fanbasis zu geben. Wie blickst du denn auf alles, was man bei der Mitgliederversammlung so erleben konnte?
Ich habe tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch nur Ausschnitte davon gesehen. Ich habe mir die auch gar nicht, als sie war, ganz angeschaut. Und da bin ich dann auch an ewige Tabelle-Aussagen kleben geblieben. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl in der Fanbase, dass auch gerade grundsätzlich so eine kleine Entfremdung ist. Vielleicht ein bisschen zu doll schon. Aber dass man sich alle ein bisschen dass sich die Emotionen fast ein bisschen zurückfahren und man irgendwie so ein bisschen so alles so mit dem Schulterzucken auch ein bisschen hinnimmt irgendwie. Es ist manchmal so, ich glaube, viele sind gerade unglücklich mit vielen, vielen Entscheidungen. Und man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht viele Leute verliert. So, ich glaube, dass der Verein zu groß ist, um da richtig, richtig viele Leute, also selbst wenn da man Leute verliert, ist es wahrscheinlich fast so, dass einfach trotzdem immer noch Unmengen an Menschen da sind, die einfach bedingungslos dabei sind. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen so den Zugang auch verliert, fast. Aber auch durch Aussagen.
Ja, und vielleicht auch Entscheidungen. Also ich meine, wenn ich mir so etwas wie das Rheinmetall-Sponsoring ansehe, dann muss doch jedem klar gewesen sein, zuvor das Aki Watzke, auf welche Reaktion das stoßen würde. Also so fern von deiner Fanbasis kannst du nicht sein, dass auch niemand deiner Berater oder deiner Beraterinnen dir erklärt, was es bedeutet, sich von einem Rüstungskonzern sponsern zu lassen, der selbst auch gar kein B2C-Geschäft vertreibt. Es ist auch quasi ein symbolisches Sponsoring. Es ist reine Awareness, würde man jetzt offen
sagen. Strategischer Partner finde ich auch einen kruden Begriff dafür, weil was soll denn das heißen? Also es ist irgendwie so.
Sagt man normalerweise eigentlich immer so, wenn man mit einem Sportartikelhersteller ein Sponsoring abschließt und dann sagt, ja, von denen kriegen wir auch Bälle. Also,
ja, eben.
Jetzt hoffen wir mal, dass Rheinmetall nicht den BVB beliefert, auch wenn es vielleicht manche Sturmprobleme lösen würde. Haha, schlechter Gag. Ich entschuldige mich dafür. Es ist sehr spät.
Der lag leider so rum.
Ja, er lag wirklich rum. Aber das ist es eben. Also, dass ich das Gefühl habe, dass es knirscht und dass es Konflikte gibt und dass auch der BVB in einem ewigen Spannungsverhältnis steht zwischen, wir wollen den in Anführungszeichen wahren Fußball bewahren, auf der anderen Seite wollen wir aber auch bei der Club-WM unbedingt mitmachen, weil wir brauchen die Kohle. Das ist klar. Das ist einfach so, kannst du zum FC Bayern gucken, ganz identische Konstellation, alles ähnlich. Aber dass man dann sich solche Eier ins Nest legt und dass man das auch für notwendig hält, den Fans das aufzubürden. Und ich weiß, dass es auch viele Fans gibt, denen das scheißegal ist, dass Rheinmetall Sponsor ist. Aber es ist völlig
klar. Doch
welche,
die es gut finden, ne? Also, ne, das absurderweise gibt es auch Leute, die das gut finden.
Ja, du, je nachdem, welchen Hintergrund man hat und so weiter. Aber es ist ja völlig klar, dass sich ein nicht zu kleiner Teil der Fans daran stößt. Und dass es auch bundesweit für Schlagzeilen sorgt und das, glaube ich, nicht immer die Schlagzeilen sind, die der BVB haben möchte. Ich hoffe zumindest, dass er die nicht hätte haben wollen. Und dann stelle ich mir die Frage, warum macht der BVB dann sowas? Warum ist es so schlimm um diesen Verein bestellt, dass man, so wie die Bayern unbedingt Geld von Katar nehmen mussten, ich will es nicht gleichsetzen, ich will es nur miteinander vergleichen, muss jetzt irgendwie der BVB Geld nehmen von jemandem, der Waffen herstellt?
Ja, die, also das Verkündungs der Verkündungszeitpunkt da vor dem Champions League-Finale zeigt.
Stimmt,
aber
das kommt
auch,
da auch noch dazu, richtig?
Ja, zeigt für mich aber auch ein bisschen, dass man schon wusste, dass das nicht so richtig geil ankommt und man vielleicht auch ein bisschen gehofft hat, dass sich das so versendet. Also so, haha, guck mal, unser neuer strategischer Partner.
Wie schlecht kann man denn die eigenen Fans kennen? Also, Entschuldigung.
Ja, natürlich. Ja, aber das wäre für mich, wenn man versucht, diesen Zeitpunkt zu erklären, dann wär das für mich eine Erklärung dafür. Und warum man das macht, es kann nur Geld sein oder was anderes, weil wenn ich das alles richtig im Kopf habe, dann war das jetzt auch finanziell nicht mega lukrativ. Nee. Also, worauf man damit abziehen will, das wissen wirklich nur die, die es da entschieden haben. Ich find's auch total ungreifbar, wenn man da diese Spiele guckt und dann läuft das da an den Banden lang. So, das sieht so aus, als sollte es da nicht sein. Und weiß ich auch gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll.
Naja, der BVB ist halt dann doch nur ein Fußballverein wie jeder andere.
Ja.
Und Fußballvereine wie jede andere, die nehmen das Geld, wo es ihnen geboten wird. Ohne viele Fragen zu stellen, weil es ist Geld und alle wollen Geld und alle brauchen Geld. Und das muss man auch nicht per se kritisieren. So funktioniert diese Branche. Das ist erstmal das normale Verhalten. Aber logischerweise gibt es dann Spannungsbrüche, wenn du dich gleichzeitig immer wieder hinstellst und über Werte sprichst, die du vertrittst und so weiter und so fort. Das ist ja völlig klar. Und gleichzeitig muss man auch sagen, ist der BVB eben gefangen zwischen dem, in der Liga ist man immer der Kleine, neben dem FC Bayern. Am europäischen Tisch, da durfte man jetzt mal bis zum Hauptgang sitzen bleiben, dann wurde man von Real Madrid abgewatscht. Aber in der Regel hast du da so groß auch nicht mitzusprechen, aber der BVB ist fester Bestandteil des europäischen Topfußballs. In allen Gremien, die dafür wichtig sind, ist der BVB oder war er schon mal vertreten. Er ist in den TV-Geldtabellen sehr weit vorne mit dabei, also weit genug vorne, um sich eben um dieses am Tisch sitzen zu zementieren, dass da andere deutsche Vereine nicht rankommen. Und du hast eben sowas wie die Club-WM. Und dass es da Spannungen gibt, ist ja logisch und es ist auch schwierig, das aufzulösen. Mein Eindruck ist nur manchmal, dass manche Verantwortliche offenbar davon ausgehen, dass Fans zu doof sind, zu merken, was da gerade passiert. Und dass eben auf der einen Seite Wasser gepredigt wird, nämlich wir sind gegen Investoren, wir wollen den Ausverkauf des Fußballs bewahren, wir wollen den wahren Fußball bewahren. Und auf der anderen Seite wird aber Wein getrunken, nämlich klar fahren wir zu Club-WM, Saudi-Arabien wird jetzt vom DFB zugestimmt, im DFB-Präsidium und als DFL-Mitglied sitzt da auch Aki Watzke. Alle haben einstimmig gesagt, ja, Bernd Neuendorf, bitte mach mit und so weiter und so fort. Das sind eben die zwei Spannungsfelder quasi.
Ja, aber hast du wirklich so krass den Eindruck, als würde der BVB, also nicht gesellschaftliche Werte, sondern so die Werte des klassischen Fußballs so richtig pushen wollen? Ich weiß gar nicht, ob das so richtig mein Eindruck von dem Verein ist. Also, dass die Fans das zum großen Teil wollen, ist logisch und ist auch das, was ich gut finde und wichtig, wie sich da positioniert wird. Aber kommt einem das vielleicht auch nur so vor, weil es so viele Fans sind, die da sehr laut sind?
Ja,
ob das vielleicht sich auch auf den Verein, weil ich ehrlicherweise ist das gar nicht mein Eindruck. Ich glaube, das ist den allen da ziemlich egal sogar.
Ja, guter Punkt. Das stimmt schon eigentlich. Vielleicht kommt das noch so, ich meine, aus der Vergangenheit von Aki Watzke, wo er schon auch sehr viele Dinge gesagt hat, eben, wo er als Kind der Bundesliga sich bezeichnet hat und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht. Wer wollte unbedingt den DFL-Investor haben, so sehr, dass er es zweimal durchgezogen hat, ohne die Fans richtig mitzunehmen? Das war ja dann wohl Aki Watzke. Also du hast schon recht, wahrscheinlich ist da mein Bild einfach schief und diese Spannung gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich relativ eindeutig.
Ja, also ja, also ich wäre jetzt so mein Gefühl, und da kann man ja auch mal so ein bisschen in die Community reinhören, was da noch so der Eindruck ist, weil das ist natürlich dann auch wieder auch wahrscheinlich viel Gefühlssache, wie man das so vermittelt. Am Ende geht es dem BVB, glaube ich, darum, möglichst viel Kohle zu machen. Und dann ist auch nicht so richtig wichtig. Also das zeigt ja schon ein Rheinmetall-Deal, dass auch manchmal nicht so richtig wichtig ist, was die Leute denken darüber. Mhm.
Aber was machen wir denn dann jetzt abschließend, um so langsam die Kurve zu kriegen, Kieran? Was machen wir denn jetzt dann mit dem BVB? Wir haben jetzt quasi den aktuellen Status quo beschrieben.
Ja.
Und ich könnte Teile davon rausschneiden und in alte Royal-Folgen reinschneiden und man würde es nicht merken. Also sprich, die Probleme sind sich dann doch relativ ähnlich. Es gibt aber, wie eigentlich immer ehrlicherweise beim BVB, diese Fünkchen der Hoffnung. Es gibt die 2, 3 Spieler, die gekommen sind, die gut funktionieren. Es gibt jetzt einen Trainer, der einem Hoffnung geben kann. Es gibt ja auch, man kann ja auch Hoffnung haben in die neue sportliche Leitung. Lars Ricken, Sebastian Kehl, Sven Mislintat und so weiter und so fort.
Thomas Broich müssen wir auch auf jeden Fall da nennen.
Thomas Broich,
auch sehr Mann. Vielen, ja, der auch sehr, also für sehr viel Euphorie gesorgt hat, als klar war, dass er sich da auch um Dinge kümmert. Du, Max, das ist super schwer. Also du hast es schon gut gesagt, das ist irgendwie so ein Kreis, der sich dreht und man hat das Gefühl, jede Antwort, die man gibt, gibt es schon ein Beispiel dafür, dass das nicht geklappt hat, weil es sich einfach alles so ähnlich anfühlt wie schon mal. Mhm. So. Eine Sache, die jetzt für mich recht klar ist, eine Trainerentlassung, die natürlich, weil Nuri Sahin ist das schwächste Glied. So, das ist im Fußball so, der Trainer ist das schwächste Glied. Sehe ich nicht als eine Lösung. Was eine Lösung sein könnte, weiß ich aber auch nicht. Aber ich sehe nicht, dass das die Lösung ist. Also ganz ehrlich, man braucht noch 1, 2 Spieler im Wintertransferfenster. Da sehe ich schon noch, ganz schön doll Handlungsbedarf am Kader. Mhm. So. Und das ist ja auch, wo wir denn in dem Loop sind, da haben wir natürlich letzte Saison auch die Paradebeispiele mit einem Ian Madsen und Jadon Sancho, wo gerade einen Ian Madsen sofort super viel verändert hat. Der ja übrigens auch nicht so viel spielt. Also vielleicht kriegt man den ja tatsächlich vielleicht sogar ja nochmal. Kleiner Spaß nur. Also das ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine Art Aktionismus. Also ich habe in meinem neuesten YouTube-Video habe ich auch noch vorgeschlagen, nochmal, um noch auch, ich glaube, Aktionismus ist vielleicht auch eine Sache, die vielleicht gerade allen auch ganz gut tut, nochmal so Dinge zu ändern. Ich habe das einfach mal reingeworfen, vielleicht auch Nico Schlotterbeck tatsächlich zum Kapitän zu machen. Ich habe das Gefühl, er kristallisiert sich gerade als die Identifikationsfigur heraus, um vielleicht auch die Fans auch wirklich wieder abzuholen, weil da sind auch gerade, also was man alles hört, sehr viel sehr, sehr genervt. Und eventuell auch dieses leidige Thema der Kapitänssache vielleicht dann auch mal endlich loszuwerden und auch vielleicht einen Emre Can mal davon zu erlösen, weil ich glaube, es kann sich nur positiv auf ihn auswirken, weil er ist offensichtlich überfordert damit und Nico Schlotterbeck will es auch anscheinend, wie er sich gerade gibt, viel mehr sein und dass man vielleicht nochmal eine Sache hat, wo man auch aktiv nochmal was ändert, einfach auch nur mal symbolisch so.
Aber das ist
eine ganz Kleinigkeit.
Ja, eben, das ist Mikromanagement.
Ja, total.
Was hältst du von dem Gedanken, also das letzte Mal, als der BVB den Wandel vollziehen musste von, wir sind so ein Verein, der mit sich selbst ein bisschen zu zufrieden ist und wir kommen zu einem Verein, der einen identifizierbaren Fußball spielt, die Leute mitreißt und dann am Ende sogar damit Erfolg hatte. Das letzte Mal kam diese Position vom Trainer aus, das war Jürgen Klopp, jetzt fällt der Name doch nochmal. Diese Situation nicht wiederholbar, weil Jürgen Klopp durfte damals das internationale Geschäft verpassen, weil das gar nicht das Ziel war. Das wäre heute so nicht mehr wiederholbar, deswegen brauchen wir das gar nicht 1:1 wiederholen. Also quasi jetzt in die Gegenwart übertragen. Aber ich glaube, dass dieser radikale Umbruch und dass quasi die Transformation des BVB, dass die von der Trainerposition aus gestartet ist, das ist vielleicht kein Zufall, weil damals der BVB das gebraucht hat, dass jemand von außen reinkommt und dann eben Dinge umwirft. Was hältst du von dem Gedanken, dass das vielleicht das sein könnte, was der BVB braucht? Wohl wissend, dass meiner Einschätzung nach Nuri Sahin dafür nicht der Richtige ist, denn dafür brauchst du einen Trainer, der schon mal irgendwo Erfolg gehabt hat, damit man eben dann über das erste Jahr, vielleicht die ersten anderthalb Jahre hinwegkommt, die nicht sofort ganz toll sein werden. Also zum Beispiel, alle VfB-Fans, bitte hasst mich nicht, packt die Heugabeln gleich wieder weg. Aber wenn du jetzt Sebastian Hoeneß holen würdest, wie gesagt, ich will ja Nuri Sahin gar nicht rauswerfen, aber der hätte logischerweise einen ganz anderen Credit, der hätte ein ganz anderes Standing, vielleicht auch bei der Frage, welche Art von Spielern holen wir. Und weil man schon gesehen hat, was er entwickeln kann, würde er vielleicht auch tatsächlich die Zeit bekommen, 2 Jahre, um den BVB spielerisch komplett einmal auf links zu drehen, weil das braucht's dann vielleicht.
Ja, Nuri Sahin ist halt auch der Wunsch danach, da den Trainer gefunden zu haben auch, ne? Ich glaube, das spielt da auch viel rein. Ich glaube auch nach wie vor, dass das ein richtiger Ansatz ist, den man da versucht hat zu wählen.
Und aber ist Sahin dafür stark genug? Sahin ist doch der Nuri von früher. Also,
nein,
Sahin, ich verstehe, dass der hat eine gute Außendarstellung, er hat eine gute Idee und er hatte eine gute Trainerstation. Er ist aber auch der Typ, der nicht wusste, als er noch bei Werder Bremen war, dass ein Spiel nach einer gelben Karte mit einem Pfiff eröffnet wird und sich deswegen eine gelb-rote Karte geholt hat beim Auswärtsspiel in Union. Also vielleicht ist es jetzt mein Nerdhirn, was das quasi mit Nuri Sahin verbindet.
Das wusste ich absolut nicht, aber das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das ist gar nicht so lange her, 3-4 Jahre oder sowas. Aber also in meinem Hirn ist das halt auch Nuri Sahin. Und deswegen ist er für mich dann doch anders, wenn ich ihn reden höre und wenn ich mir auch vorstelle, welches Gewicht sein Wort vielleicht haben könnte innerhalb des Vereins.
Ich sag's jetzt mal ein bisschen so, nicht ganz so hart. Ich denke, dass Nuri Sahin nicht die Optimallösung ist. Und ich glaube, da haben wir schon ganz viel erzählt mit. Das kann mit ihm funktionieren. Ob ich das kommen sehe, weiß ich nicht. So richtig. So, und dann sind wir halt irgendwie wieder dabei, ihn bringt er die Saison zu Ende und dann sagt man, okay, man hat es jetzt in die Euroleague geschafft, dann muss man auch fast eigentlich noch die Saison danach mit ihm weitergehen, weil sonst hat man ja gar nicht die Möglichkeit für diese Entwicklung, die man sich wünscht. So, das heißt, ich denke, dass er so oder so auf jeden Fall in die nächste Saison geht, weil sonst hätte man sich schon viel früher davon wieder trennen müssen, von der Idee. Weil ich glaube, es ist jetzt fast schon zu spät, was eigentlich absurd ist. Aber
ich will ja gar nicht Nuri Sahin aus dem Amt reden. Ich sage die ganze Zeit, ich sage das und dann danach sage ich wieder was, wo ich quasi sage, müsste man nicht eigentlich einen anderen Trainer holen. Also ja. Mir ist bewusst, was ich hier gerade komischerweise mache. Aber was ich damit eigentlich nur verdeutlichen will, ist, ich glaube, es braucht eben Radikalität beim BVB, Festlegen auf eine Linie und offenbar muss das vom Trainer her kommen. Und vielleicht schafft das Sahin, vielleicht unterschätze ich ihn auch da total. Mich würde es ehrlich freuen, auch wenn es sich vielleicht anders anhört. Aber irgendetwas muss passieren, weil so wie das beim BVB sich gerade entwickelt, ist das exakt dasselbe, wie wir es im Vorjahr gesehen haben, nur dass es graduell immer ein ganz kleines bisschen schlechter wird. Und dann wirst du irgendwann nämlich nicht mehr Vierter, sondern Fünfter.
Und ist das, so sind wir ja, da sind wir ja schon.
Eben.
So. Und so. Es ist nicht mehr ein, also früher war nicht der vierte Platz das, was man erreichen will, sondern man hatte tatsächlich mal, irgendwann, man wollte Meister werden, irgendwann war dann Zweiter, ja, ist auch gut, Zweiter ist auch gut. Und jetzt ist es so, Vierter, ja, letzte Saison war so, Vierter ist gut und dann jetzt diese Saison ist der so, nee, diese Saison ist gefühlt eher Hauptsache international. So, da ist man ja jetzt und das ist natürlich auch dann jetzt irgendwie die realistische Einordnung. Und da hat man auch natürlich während der Saison so ein bisschen die Ziele nachkorrigiert. So. Es war dann natürlich so, das kannst du mir nicht erzählen, dass vor der Saison, dass man gesagt hätte, nee, ist schon okay, wenn wir nicht in die Champions League kommen. Das ist jetzt auch in der Saison dann so, ja, okay, müssen wir jetzt vielleicht, wenn wir dieser Idee vertrauen. So.
Das war ja, weil du halt auch nicht im luftleeren Raum bist. Du siehst halt, dass mit Frankfurt und Stuttgart 2 Teams mit oben reingekommen sind, die spielerisch und auch vom Kader her, also vor allem Frankfurt beim Kader, bei ja. Stuttgart würde ich es noch ein bisschen anders sehen, ja. aber dass die mindestens gleichgezogen sind mit dem BVB, vielleicht sogar kurzzeitig die Nase vorn haben. Und das ist ja das, du agierst ja nicht im luftleeren Raum als Dortmund.
Ja, genau. Also, und dann kann auch immer mal sein, dann hast du noch da irgendwie eine freaky Überraschung, die dich ärgert, wie wen würde man jetzt gerade am ehesten Überraschung nennen? Mainz wahrscheinlich. Ich meine, gegen Dortmund und Bayern gewonnen, da oben jetzt vor Dortmund ja, ne? Müsste so sein.
Vor Dortmund, ja.
Schon vergessen, wer da alles vor uns ist. So sind so viele, kennt man gar nicht. Die kann ja auch immer noch mal zwischenkommen. Und dann guckst du richtig blöd am Ende der Saison, wenn du dann nur noch Conference League spielst. Und was ist denn dann? So. Und dann bist du dann noch so attraktiv für die Spieler und so. Also das ist, man muss, ich finde es jetzt schon krass, dass man fast damit rechnen kann, dass man es nicht in die Champions League schafft.
Ja,
weil siehst du das? Was glaubst du denn?
Ich weiß es nicht. Es wird extrem eng für den BVB und ja, es wird extrem eng. Also ja, wahrscheinlich aus den Top 4 wird man es wahrscheinlich nicht mehr reinschaffen.
Ich sehe 5 Mannschaften vor uns gerade.
Stuttgart also auch noch quasi zu Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig. Ich glaube, Augenhöhe Stuttgart hat man aktuell, aber das ist jetzt auch tatsächlich sehr viel Spekulation, weil wir nicht wissen, was im Wintertransferfenster noch passiert und der BVB hat gesagt, da die Mittel nachzulegen.
Nötig, ich sehe auch die krasse Notwendigkeit dafür. Das ist für mich gerade die akuteste Sache.
Aber die eigentliche Pointe ist doch, Kieran, und da kann man jetzt dann vielleicht ja aber auch das Gespräch dann damit abrunden. Es ist natürlich schön, Champions League zu spielen. Und es ist auch wirtschaftlich extrem wichtig. Ich will das nicht kleinreden.
Ja.
Aber Leuten wie dir vielleicht und auch vor allem allen, die ins Stadion gehen, denen ist es doch eigentlich scheißegal. Das ist doch das Wunderbare am Fußball und auch das Wunderbare am BVB, dass du 80.000 an jedem Spieltag, die hast du im Stadion. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht damit kleinreden, dass es deswegen ja dann egal ist, ob du Champions League spielst oder Conference League. Aber das ist doch eigentlich der Zauber, den sonst so wenige Vereine haben, vor allem so inzwischen ja auch wenige Vereine, die in Europa spielen, tatsächlich. Es würde auch trotzdem weitergehen beim BVB. Es würde nicht das Licht ausgehen direkt.
Nö. Also jetzt mal so, kann man ja auch mal sagen, wäre ja auch voll, so Auswärtsfahrten in der Conference League wären ja auch voll witzig. So
siehst du schon,
muss man auch einfach mal sagen.
Ja, klar.
Muss man auch mal sagen. Wäre voll geil, dass man da auf einmal irgendwo, wo man ja sonst nie hingekommen wäre. So ist ja auch eine Storyline. Aber man sucht sich dann ja immer auch schnell eine Sache, die einem dann da irgendwie trotzdem dran gefällt. Und das größte Problem ist, dass man die ganze Zeit seinen eigenen Erwartungen hinterherläuft. So. Und keine Ahnung, da haben wir jetzt natürlich auch das prominenteste Beispiel, den Rivalen, Schalke. So, da ist auf einmal, man ist auf einmal komplett krachen gegangen und man muss sich jetzt irgendwie damit abfinden, halt dann auf einmal ein Zweitliga-Fan zu sein. Das hat ja das Stadion ist immer noch voll, so. Mhm. Ne, den Fan, der ist trotzdem da, so, man ist ja trotzdem Soul zu dem Verein und das ist auch total richtig. Aber die ganze Zeit so seinen eigenen Erwartungen hinterherzulaufen, ist auch wirklich krass frustrierend. Einfach. So zu wissen, so, man will dahin und man sieht auch eigentlich, dass es möglich ist. Aber es sind auch Dinge, das haben wir ja auch heute, wenn man jetzt diese, was weiß ich, anderthalb Stunden gehört hat, dann ist ja natürlich auch super viel Ratlosigkeit drin. Weil man weiß auch ganz viel nicht, was da überhaupt gerade so richtig passiert. Es ist fast ungreifbar manchmal. Es gibt ja auch Situation von Vereinen, wo es nicht läuft, da kannst du eine ganz klare Analyse machen. Hier, das ist scheiße. So, und bei Dortmund drehen wir uns ja auch im Kreis so. Wir sind ja dann da so, ja, das ist kacke, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und das ist scheiße, aber auch irgendwie nicht so richtig. Oder hier könnte sein, dass das nicht so richtig läuft. So, das ist irgendwie auch so ein bisschen diese Ungreifbarkeit des Problems ist auch so richtig krass frustrierend. Einfach jetzt mal wirklich aus reiner Fansicht. Ich bin natürlich auch emotional hier drin irgendwie. Einfach frustriert ein bisschen.
Ja, verstehe ich total. Und es frustriert eben auch dann, dass man das Gefühl hat, wir haben alles gesagt und manchmal aber auch sehr wenig, weil es ist sich eben so wiederholt. Aber
ja,
was soll man tun? Man kann nur das nehmen, was einem der BVB anbietet und vielleicht fehlt es auch an starker Kommunikation tatsächlich seit ein paar Jahren. Also dass eben ich allein im Rasenfunk jetzt schon fünfmal die Frage erörtern wollte, wo will denn eigentlich der BVB gerade hin? Und ich darauf unterschiedliche Antworten von unterschiedlichen Menschen bekommen habe, zeigt auch dafür, es ist nach außen hin nicht so klar erkennbar. Und das ist dann vielleicht dann doch auch nochmal ein großer Unterschied zum FC Bayern, denn der ist zwar vielleicht nicht sympathisch in seiner Außendarstellung und in seinen Weltherrschaftsansprüchen, die er formuliert, aber er formuliert wenigstens seine Ansprüche und man weiß, was sie haben wollen und kann sie dann daran messen.
Ja, das stimmt.
Ach, Kieran, das war sehr schön, mal mit dir über den BVB zu sprechen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion dazu. Ich glaube, wir haben auch ein paar lose Enden, haben wir noch so runterhängen lassen, aber man kann jetzt auch nicht alles nochmal so miteinander verknüpfen in so einer dann doch relativ kurzen Sendung von 90 Minuten. Also ihr könnt unter mitmachen.rasenfunk.de und natürlich in allen sozialen Netzwerken eurer Wahl gerne Feedback geben und dann bin ich sehr gespannt, was wir da noch zu lesen bekommen. Und ich bin gespannt, Kieran, was der BVB noch macht. Auswärts jetzt in Wolfsburg. Das wäre doch vielleicht klappt da doch der erste Sieg.
Ich habe solche Kopfschmerzen schon. Also wenn ich an dieses DFB-Pokalspiel denke, das ist ja wirklich noch relativ präsent geschädigt da, dieses. Also
meinst du jetzt Wolfsburg gegen Hoffenheim oder welches DFB-Pokalspiel?
Nee, unser DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg.
Ach so, ja, na klar. Ach Gott, ja.
Das ist natürlich noch sehr präsent.
Ich war gerade bei den Zuschauern, weil ich wollte gerade den Gag machen, dass man in Wolfsburg wirklich einfach aus dem Auswärtsspiel ein Heimspiel machen kann.
Ja, da kriegt man auch immer, ich komme ja hier auch aus Niedersachsen, da kommen ja auch immer gut an Tickets, wenn man da mal
hin will. Ja, das ist doch schön.
Aber, wenn das verloren geht, dann haben wir hier, aber dann brennt es noch mehr als eh schon.
Da machen wir nochmal einen Schwerpunkt. Nee, dann lassen wir es auf sich beruhen. Und das Gute ist ja, danach ist erstmal Weihnachten, dann können alle ein bisschen abschalten und dann geht es ja viel zu schnell sowieso wieder los. Deswegen, ja, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine Expertise. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir, Kieran, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sendungen wie diese hier, wie alles im Rasenfunk, sind nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Hier werden auch keine Rüstungshersteller jemals Werbung schalten. Und warum können wir uns das leisten? Weil es euch da draußen gibt und ihr den Rasenfunk freiwillig unterstützt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Sakis Park, bei 1893, bei Lisa, bei Nadi, bei FC Carsten und bei Heiko aus Niedern-Dodeleben. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Jeder Betrag hilft, macht das einfach nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, überweist uns einfach das, was dem Wert entspricht, den der Rasenfunk für euch hat. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernen Sie ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.